Okay, ja, wir hören dich. Alle anderen hören dich auch.
Gut.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to the Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Schönen Sommer euch gehabt zu haben wollen.
Ja.
Und so.
Wir sind ja mittendrin.
Mittendrin.
Wir lieben den Sommer.
Aber ist das ein Sommer?
Wer sagt denn, dass wir den Sommer lieben? Ich liebe den Sommer nicht.
Oh doch, ich liebe den Sommer.
Aber ist es ein richtiger Sommer? Ich bin ganz angetan, weil es irgendwie viel regnet und nicht so heiß ist.
Das, sagen wir mal, bisher ist es ein durchschnittlich deutscher Sommer, wogegen ich auch überhaupt nichts habe.
Ja, same. Ja. Same. Ich habe heute eine lustige Pressemitteilung gelesen aus England, wo sie jetzt große Wetterwarnung für die UK ausgesprochen haben, weil eine Hitzewelle kommt. Sie erwarten an zwei Tagen nachher dann 26 Grad. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Fake, habe es gegoogelt, stimmt. Ich dachte auch so, okay.
Ja, well. woran liegt das jetzt? Liegt das wirklich an den völlig unvorstellbaren Wetterzuständen in UK oder liegt es daran, dass die News wirklich überhaupt nichts mehr zu berichten haben?
Well, same, same. Sommerloch, das ist ja auch das Thema unserer Folge.
Ja,
das stimmt.
Ja. Man macht sich ja so ein bisschen, also ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Es ist ja jetzt schon so, dass ich die ganze Zeit denke, muss ich das wissen, muss ich das wissen, muss ich das wissen? Und dass selbst Spiegel.de inzwischen Schlagzeilen produziert, wo ich dann immer denke, that's really not important. Ja. Und wir gehen auf eine amerikanische Wahl zu, wo ich dann denke, und es sollten inzwischen alle gelernt haben, das haben die Medien aber immer noch nicht, dass egal, was man über Donald Trump berichtet, das einzige Mittel, den man klein zu halten, ist, nicht über ihn zu berichten.
Ja, das machen sie aber alle nicht. Alle sagen, dass die Medienberichterstattung, ob gut oder schlecht, ihn unterstützt und alle schreiben tagtäglich Artikel.
Ja,
also sich halt, ne?
Die Leute produzieren fürs Klicken mittlerweile.
Arschlöcher sind das, die es machen.
Ja. Das wollte ich, aber wir wollen diesen
Podcast
ja auch ein bisschen als Happy Place halten und nicht über die Dramen dieser Welt reden, soweit wir das vermeiden können.
Aber wir reden über uns.
Das sind schon Dramen. Das ist tragisch immer.
Ja, das sind schon Dramen.
Wo wir gerade beim Thema tragisch sind.
Erzähl mal.
Ein tatsächliches, kleines, persönliches Drama wollen wir kurz erwähnen. Ein langer Fan des Podcasts, der auch viel für die deutsche Community getan hat, für die Queere, ist von uns gegangen, der liebe Sten Kuth. Ist verschieden vor zwei Tagen, als wir diesen Podcast aufzeichnen. Also wenn ihr das hört, ist das schon eine Weile her. Stan war ein Choreograf, der hat tolle Sachen gemacht, auch für den CSD letztes Jahr zum Beispiel. Und ist jetzt leider seinem Krebsleiden erlegen, hat sehr gelitten. Ich war da gar nicht so nah dran, aber ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Tilly zum Beispiel war näher dran und seine engsten FreundInnen haben mit ihm zusammengelitten und wir sind einfach froh, dass er gelebt hat. Wir sind froh, dass er Dinge getan hat, die andere Menschen bereichert haben und die ihn Freude gemacht haben und wollen ihm an dieser Stelle einmal Danke sagen und
das
Tschüss sagen.
Sollen wir wirklich, sollten wir wirklich tun, tun wir auch wirklich. Stan war einer von den Guten.
Ja, ja. Auf Wiedersehen, mein Lieber.
So. Die Kurve muss jetzt kriegen.
Die Kurve muss jetzt kriegen. Ja. Von dieser tragischen Nachricht zu einem ebenso tragischen Ding.
Auch mit einem völlig anderen Thema.
Ich war Moderationsschule. Verona Pott wäre stolz auf mich. Ich war vor zwei Tagen, wurde ich eingeladen ins Berliner Ensemble und ich bin ja nicht so eine Theaterqueen, ne? Und dachte dann schon, ich glaube, man hat mich geködert dadurch, dass es Britney im Titel hatte und ich dachte, huch, Britney im BE, da gehe ich hin. Und das war dann, es ist ein One-Woman-Stück, wo sich die Hauptdarstellerin und die Person, die das Ganze aus dem Boden gestampft hat, auf der Bühne mit dem Phänomen Britney Spears abmüht und das war echt scheiße.
Warum war es scheiße?
I have to say it. Es tut mir leid, vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden. Das kann ja bei mir immer auch sein.
Das ist bei Britney sehr unwahrscheinlich.
Oh mein Gott. Ja. Nein. Also eine Stunde, 10 Minuten steht sie da auf dieser Bühne. Das ist nur so eine Glitterbox, irgendwie, aus der sie dann hervorkommt, die irgendwie ein Bett ist, aber halt auch so vorher gehabt. Das ist ein bisschen Bühne und lalala, zweideutig. Und spricht halt viel über den Prozess und alles, was da so passiert ist und die Vormundschaft und so. Und das sind ja alles Dinge, die wir alle auch schon wissen, weil wir natürlich da im Thema sind. Vielleicht wussten es manche Leute nicht, die sich das da angeschaut haben. Aber meine Fresse, dann redet sie halt über die Rolle der Frau in der Popkultur und so. Und da sind auch viele Momente dabei, wo man dann irgendwie mal so nickt. Aber dann, ich sage es jetzt mit Anführungszeichen, singt sie auch so zwischendrin. Sie singt dann so Britney-Songs in so eigenen Interpretationen.
Aber Britney ist doch schon nicht die größte Sängerin auf dem Planeten.
Ja, am Ende hatte ich das Gefühl, sie hat halt auch viel ihre eigene Vater-Tochter-Beziehung irgendwie da aufgearbeitet. Und mich hat es halt null emotionalisiert. Ich fand es echt blöd. Meine Begleitung ebenso. Als dann aber der Vorhang fiel, beziehungsweise das Ding dann vorbei war, ist der Saal aufgesprungen. Das Ding ist immer ausverkauft. Oh, der ganze Saal ist aufgesprungen. Die haben alle gejubelt und geschrien. Ganz viele jüngere Frauen und Mädchen, die vielleicht sonst auch gar nicht so ins Theater gehen, haben sich da wohl sehr gesehen gefühlt. Insofern dachte ich, okay, das ist wahrscheinlich ein Daddy-Issue, wo ich keinen Zugang habe in dieser Form. Vielleicht ist das
Mangels
was,
Daddy.
was ich von außen nur so beurteilen kann. Aber ja, ich fand es echt strange. Also das müsst ihr euch nicht antun. Wir reden ja in dieser Folge darüber, was euch vielleicht durch die Lappen gegangen wäre wegen des Sommerlochs. Und wir wollen darauf hinweisen, was es für gute Dinge gibt. Das ist keins davon.
Aber wenn wir gerade dabei sind, nochmal eine kurze Publikumsbeschimpfung. Das Berliner Publikum neigt inzwischen zum Aufspringen und Jubeln auch bei Sachen, wo ich davor sitze und denke, das war jetzt nicht so doll. Also,
aber ich glaube, vielleicht ist das Publikum nicht falsch, sondern wir.
Nein.
Vielleicht ist es einfach nicht mehr
Nein.
Wir sind nicht mehr auf dem Zahn der Zeit.
Nein. Sondern es hat was damit zu tun, Dinge sind entweder gut oder schlecht. Und Dinge sind gut.
Nein.
Naja, die du als gut oder schlecht beurteilst.
Vieles verstehen
du
wir auch
bist
nicht.
Es ja. In deinem Kopf ist ja gut oder schlecht.
Wir sind jetzt die Alten, die an der Seite sitzen und sagen, das war früher noch Musik und das ist ja keine Musik mehr.
Nein, überhaupt nicht.
Wir werden
nicht,
so wie die Alten in der Muppets Show.
Werden? Hallo?
Ja, wir sind.
Dieser ganze Podcast könnte heißen, die drei von der Muppets Show. Guten Abend. Also...
Ja, so, ja. Barbies Waldorf, ich bin Stettler und Tatjana ist Bika oder was?
Miss Piggy. Ja.
So, wieder was gelernt.
Da ist was Wahres dran. Nee, man muss mit der Zeit gehen. Sei wie ich, geh zu Troy Sivan, fühl dich 19, ignoriere, dass du der 100-jährige.
Dass er den Namen nicht aussprechen kann, gehört zum Image.
Wie heißt er?
Troy Sivan.
Was habe ich gesagt?
Troy Sivan.
Okay. Wurscht. Ja. Die hat sich dir nicht mit Namen vorgestellt, die hat nur bei dir geklaut.
Genau, hat nur bei mir geklaut. Ja. So ein Twink-Käbchen. Alles war süß und lustig und jung.
Oxymoron nach Oxymoron.
Ich habe im
Prinzip. Das Twink-Käbchen hat bei mir geklaut.
In den 80ern hätten wir gesagt, Leptosom.
Ja, das stimmt, das hätten wir. Aber er ist trotzdem sympathisch.
Ja. Ist er dir denn dankbar dafür, dass du ihn so inspiriert hast?
Das weiß er von deiner Existenz.
Ich denke mal, sonst hätte er ja nicht meinen Look schamlos kopiert. Also insofern.
Entschuldigung, ich lache normalerweise immer am Mikrofon vorbei, damit euch nicht die Ohren wegfliegen. Aber in diesem Fall ist es ins Mikro gegangen.
Ja.
Hast du denn getanzt, Baby?
Ich stand, sagen wir so. Und wenn der Hamburger an sich mit dem Fuß wippt, ist das so, als wenn der Berliner ausgelassen tanzt.
Stimmt, nackt.
Insofern habe ich getanzt.
Ja.
Das ist schön.
Ja. Der Sound war auch laut und gut. Insofern, die Musik erreichte mein Ohr.
Ich konnte was hören.
Und es wurde auf der Bühne sexualisiert.
Kopuliert, in einer Tour. Ja. Hat er auch gut gemacht.
Doch. Na hier, Olli Maus von Years and Years hat ja auch beim Eurovision die Kopulationsnummer
das
auf der Bühne.
Ne?
Das sind ja nur mit deutlich weniger Erfolg.
Ja, leider. Ja.
Aber das ist ja so die ähnliche.
Die Bigotterie der Schwulen, das hatten wir ja schon letztes Mal.
Juti.
Gut. Ja, dann, was haben wir denn, was keinem durch die Lappen gehen darf, außer jetzt die Beispiele, die verdient einem durch die Lappen gehen.
Also um das nochmal anzumoderieren, wir machen das heute, weil wir alle drei finden, dass es derweil ein solches Überangebot an Dingen gibt, dass man gar nicht mehr alles schaffen kann.
Und
dass einige Schätze einfach untergehen und davon zeigen oder bereden wir heute ein paar.
Und auch, dass uns ein paar Sachen schon durch die Lappen gegangen sind, über die vielleicht vorher hätten schon sprechen können, aber es hat in die Folge nicht so reingepasst und deswegen holen wir es jetzt nach.
Ja.
Das auch.
Genau.
Also im Prinzip ein Sammelsurium von Best of
durch die Lappen.
Durch die Lappen.
Ja. Also
genau.
Dinge, die sie noch nicht gehören oder gesehen haben. So, ich fange mal mit was an.
Fang mal an.
Das, womit ich anfange, ist der Film, den ich in den letzten vielleicht 5 Monaten, 6 Monaten oder sowas am vergnügtesten weggeschnurpst habe. Also ich sag,
das ist auf einer Ebene mit Sportzigarette. Das habe ich vergnügt weggeschnurpst. Bah!
Ich habe es extra eklig formuliert, nur für dich, Baby. Ich kündige hiermit an, ich werde versuchen, Frau Breakout noch mehrfach anzuekeln in dieser Folge.
Das hat einen guten Erfolg.
So.
Sie schüttelt sich noch.
Es ist so ein bisschen, als ob ich ins Mikro schmatze. Das hast du auch
erfolgreich am Tisch schon ohne Mikro getan. Ich erhole mich immer noch davon. Misophonie is a bitch.
Misophonie is a bitch and I'm sorry, but what am I gonna do? I have a big mouth. So,
And a moist one also.
Wir sind bei Download. Download ist, ich habe das eben in der Vorbereitung so beschrieben, als hätte man John Waters $3 Millionen gegeben und gesagt, mach, was du willst. Es ist in dieser Tradition.
Also in der Vorbereitung, die ihr nicht gehört habt.
Genau, in der Vorbereitung, die ihr nicht gehört habt, eben am Tisch. Und Download beginnt damit, dass Zachary Quinto, den wir alle kennen als Spock aus den Star Trek Filmen oder aus Heroes oder irgendwie sowas, offenschuler Schauspieler, inzwischen Mitte 40, liegt nackt auf einem Massagetisch und über ihm steht Lucas Cage und massiert ihn.
Upside up oder upside down? Also
Upside up.
Ach, wir sehen den Penoiden?
Den Penoiden sieht man in einem Schattenriss, also man sieht ihn nicht völlig, aber der Penoid, den man im Schattenriss sieht, ist auch hart, weil Herr Cage dann auch Hand anlegt und so, Herr Cage ist halt 20 Jahre jünger und spielt einen Sexworker, der Cameron heißt, und Herr Quinto spielt jemanden, der Gary heißt. Es stellt sich raus.
Entschuldigung, wenn ich reingrätschen muss, da hat doch wirklich der PR-Stunt was gebracht. Lucas Cage hat doch Chris Appleton geheiratet, ja. Kim Kardashians Hairdresser, eigentlich für die Serie, glauben wir alle, für die Kardashians, damit die einen schönen Arc haben, einen Story-Arc. Und wir glauben alles war eine PR-Nummer und dann haben sie sich sehr schnell auch wieder scheiden lassen.
Nach 5 Monaten.
Ja, und ja. Aber jetzt, ne, die entsprechende Zeit ist vergangen und er hat jetzt die ganzen Rollen. Er hat den Cat King gespielt.
Ja, aber das ist alles parallel produziert worden.
Also, nein, das ist alles, das macht in meiner Timeline total Sinn.
So, die eigentliche Produktionstimeline ist, dass Herr Cage sich in White Lotus hat den Arsch lecken lassen on camera.
Ach, der. Den kenne ich jetzt auch.
Liebe Tatjana. Ja.
Und danach ist er berühmt und viel beschäftigt geworden. Diesen Film hat er zusammen mit seiner besten Freundin auch geschrieben. Und es ist eine absurde Komödie, weil dieser Sexworker, es stellt sich dann raus, Gary ist gerade frisch aus dem Schrank. Und seine Frau hat ihn daraufhin verlassen und auch die gesamte
Nachbarschaft. Das kommt vor.
Und auch die gesamte Nachbarschaft. Das spielt in so einem großen Haus und offensichtlich in einem reichen Vorort. Und die gesamte Nachbarschaft per so eine Art Grußkarte darüber informiert, dass Gary jetzt schwul ist und dass sie ihn verlassen hat. Jedenfalls, Cameron möchte sich dem, als sich dann rausstellt, dass irgendwie Gary möchte Cameron ihn gerne in die große, weite, schwule Welt einführen und lädt über Grindr einen anderen Mann ein, der aber auch ungeoutet ist und der eigentlich gerne mit Cameron ficken möchte, aber nicht mit Gary, und dann beschimpft ihn Gary deswegen, und dann kommt es dazu, dass dieser Mann aus dem Fenster fällt und tot ist. Dann wissen sie nicht genau, was sie mit dieser Leiche jetzt machen sollen, kommen dann aber irgendwann auf den Trichter, dass sie jemanden aus dem Darknet brauchen, der diese Leiche beseitigt, und sie laden sich auch jemanden ein, der Buck heißt. Buck wird von Simon Rex gespielt. Simon Rex kommt dann an und es stellt sich dann raus, dass er diese Leiche aber auch ficken möchte, bevor er sie beseitigt.
Wie es so ist bei Leichenbeseitigung.
Außerdem hat er ihnen Crack mitgebracht, dass sie dann zusammen rauchen. Und
also man sieht, Respectability Politics standen ganz oben.
Also es ist alles hochgradig politisch unkorrekt und deswegen auch wirklich saukomisch. Zwischendurch kommt noch Judith Light, die wir auch alle lieben, Judith Light war die Mama bei Wer ist hier der Boss und danach bei Ryan Murphy diverse Dinge. Aha. Egal, Judith Light ist eine viel gepriesene Theaterschauspielerin aus den USA und ein großer Fernsehstar und spielt aber eine komplett auf legalen Schlafpillen seine Nachbarin, die dann droht, weil sie Angst hat, dass sie von diesen beiden schwulen Männern irgendwie angefasst wird, sich oben, nachdem sie eine Handvoll weiterer Schlaftabletten genommen hat, in einem Wandschrank einsperrt, wo sie auch die verbleibenden, also das Ganze spielt in einer Nacht, wo sie die ganze Nacht überbleibt. Long story very short, es kommt zu vielen weiteren vergnüglichen Verwicklungen, unter anderem stellt sich raus, dass die Hauptfigur auch deswegen so mies drauf ist, weil sie innerhalb des nächsten Monats sterben wird. Also er hat wohl einen Gehirntumor oder irgendwie sowas. Als Buck das erfährt,
Buck, wer ist Buck?
Buck ist der Beseitiger.
Ach so, der gleich mit.
Sagt Buck, oh, that's hot.
Der Nekrophile
sagt, oh, that's hot. Und Gary sagt, keep it in your pants. Und so, das ist der, und das Ganze ist eine Nacht lange Liebesgeschichte, weil Gary und Cameron landen dann nach vielen weiteren Verwicklungen am nächsten Morgen gemeinsam in der Kiste freiwillig und haben geilen Sex. Und das Ganze ist eine absurde Satire auf das, was es bedeutet, schwul zu sein und auf moderne queere Kultur. Hochgradig politisch unkorrekt und strotzt vor teilweise banalen, teilweise wirklich richtig doll guten Witzen. Und ich glaube, John Waters hätte viel Freude daran gehabt und wird wahrscheinlich auch viel Freude daran haben, was er sieht. Dass Herr Cage nicht nur schnuckelig aussehen und gut spielen kann, sondern auch ein wunderbarer Drehbuchautor ist, war mir zumindest ein großes Vergnügen. Und ich glaube, da kann man nach der einen oder anderen Sportzigarette oder dem einen oder anderen intoxicating Ding, das man sich reinzieht, viel Spaß mit haben. Ich hatte es jedenfalls.
Es ist toll, dass du in letzter Zeit immer wieder Filme empfiehlst, für die man irgendwie Drogen genommen haben muss.
Dafür muss man keine Drogen genommen haben. Man kann den auch ohne Drogen sehr gut gucken und sich wegschmeißen.
How would you know?
Aber
ich habe letztens
I'm not commenting. What the fuck?
Es gibt eine Doku über Cary Grant, Becoming Cary Grant. Ja. Und der hat mit 50 angefangen, LSD zu nehmen.
Ja.
Unter Aufsicht.
Ja.
Und hat dadurch seine ganzen Kindheitstraumata irgendwie nochmal durchlebt und angeblich so ein bisschen in den Griff gekriegt. Und das hat mich wieder dazu gebracht, ich möchte doch endlich mal hier in Berlin, gibt es so einen Laden, wo man LSD kaufen kann, aber es ist nicht LSD. Die haben bei der Formel irgendwie ein Dings geändert, aber es ist dasselbe in Grün. Ich traue mich nicht,
nimm doch mal Pilze, bevor du LSD nimmst. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also die Reihenfolge ist eigentlich Pilze, also, LSD, ja. Ayahuasca.
Langsam bin ich in dem
so. Alter. Pilze.
Wer auch Pilze genommen hat, sind die Macher von Eric. Das ist die Serie, die ich vorstelle. Das ist höchstwahrscheinlich, ich habe zwei Sachen heute. Eine leicht zu finden, eine schwer zu finden. Eric ist die leicht zu findende auf Netflix. Haben vielleicht schon auch die einen oder anderen von euch gesehen. Aber für die anderen, falls es euch bisher durch die Lappen gegangen sein sollte, guckt eine sechsteilige Miniserie mit Benedict Cumberbatch. Der ja nicht mein Lieblingsschauspieler ist.
Kannst du bitte nochmal Benedict Cumberbatch sagen? Es ist immer so schön, wenn du einen Namen richtig aussprichst.
Und der nächste Name ist auch einfach
Stimmung ist am Kochen.
Gabi Hoffmann. Oder
die aus Transparent.
Das, oh ja, und aus Girls und so weiter. Die mit den Augenbrauen. Ich nenne die immer die mit den Augenbrauen. Die kennt ihr vom Sehen. Und Fun Fact am Rande, sie ist die Tochter von einem Andy Warhol Superstar, eine aus der Factory, und hat ihr Leben in diesem Chelsea Hotel in New York,
Chelsea Hotel
verbracht, zwischen Prostitution, Drogen und sonst was.
Also nicht Gabi Hoffmann, sondern
doch, Gabi Hoffmann.
Gabi Hoffmann hat im Chelsea Hotel gewohnt? Gabi Hoffmann ist 10 Jahre jünger als wir.
Gabi Hoffmann hat ihre Kindheit im
Chelsea. Ihre Kindheit, aber nicht mit Prostitution als Kind.
Gabi Hoffmann hat ihre Kindheit in einem Umfeld verbracht, was von Drogen, Prostitution und Gewalt überschattet war. Und deswegen ist die, ich finde, die hat auch so einen irren Ausdruck im Gesicht. Die hat irgendwie einen Schaden davongetragen. Die ist perfekt besetzt in dieser Rolle übrigens, über die ich gleich rede. Und dann gibt es da auch noch einen kleinen Jungen, das ist der Sohn. Also es sind zwei Geschichten eigentlich in einer. Das eine ist eine dysfunktionale Familie. Das ist eben Vater, Mutter, Kind. Vater und Mutter leben in den 80er Jahren in New York. Das ist so die Zeit, in der New York richtig am Boden war. Da war wirklich, Polizei war korrupt, Straßen vermüllt, alles war so gesetzlos und man konnte nur bestimmte Viertel gar nicht betreten, wenn man nicht einen über die Rübe kriegen wollte oder Schlimmeres. Obdachlose wie Sand am Meer und so weiter. Also die Wirtschaft war richtig am Boden und die Stadtverwaltung war nicht existent.
Die gute alte Zeit,
also. Genau, in dieser Zeit wächst also ein Junge auf.
Das ist so den Goldens New York, ne? Das ist so die Zeit, als sie nach New York gekommen ist.
Ja.
Ja, ja. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wen du meinst, aber ja.
Wow.
Ja,
erzähl ruhig.
Nee, Nan Golden, die Fotografin?
Ja, was weiß ich, wann die in New York war.
Ja, ist egal. Ja.
Nach Andy Warhol auf jeden Fall. 80er.
Überschneidet sich.
Ein bisschen. So, und in diesem schlechten Umfeld ist nun diese Familie und er ist so, er hat eine, sowas wie die Sesamstraße erfunden, so eine mit Handfiguren Nachmittagskindersendung und kreiert dafür die Puppen und die Storyline und eigentlich ein guter Job. Die Mutter hat auch irgendwas zu Hause, die weiß ich nicht, was sie ist. Und das Problem ist, die Ehe ist kaputt. Die sind jetzt 8, 9 Jahre verheiratet und kommen nicht mehr in die Gänge. Sie hat einen Geliebten und er ist irgendwie mit sich selbst beschäftigt und kümmert sich nicht ums Kind und erst recht nicht um die Frau und so weiter.
Er ist ein narzisstischer Wichser. Richtig,
ja, er ist höchstwahrscheinlich eher ein Arschloch.
Er ist ein durchschnittlicher Mann in den 80er Jahren. Sagen wir es einfach so.
Und diese kaputte Familie ist also die eine, das eine Zentrum sozusagen. Wenn ich jetzt schon zögere, liegt das daran, dass diese 6 Folgen so komplex sind und Barbie hat es vorhin gesagt, es sind so viele Hauptpersonen, werden immer wieder neu eingeführt und so weiter. Es gibt so viele ineinander verwobene Handlungsstränge, dass es schwer ist, das jetzt euch so zu verbildlichen. Das will ich auch gar nicht versuchen. Ich versuche, die 2 Hauptstränge zu erzählen und den Rest müsst ihr eben gucken. Nur so viel, es ist super gemacht. Also es ist so toll, wie das ineinander greift und wie komplex diese Charaktere sind. Man sieht nämlich nicht nur immer sozusagen Handlung geht von A nach B, sondern Handlung schwirrt nach links, nach rechts, Zeitebenen, zack, 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 alles wird irgendwie auf den Prüfstand gestellt. Und das liebe ich sehr an dieser Serie.
Man kann dabei nicht bügeln.
Nein, man kann
nicht
bügeln.
Sondern man muss aufpassen.
Nein, man kann nicht bügeln. Das zweite ist, 80er Jahre New York ist auch Höhepunkt oder Beginn und Höhepunkt der AIDS-Krise. Die Gesellschaft ist sehr viel homophober als heute, kann man das so sagen. Ja, ist wahrscheinlich schon durchschnittlich gesehen.
Nee, das kann man, also zumindest der Ausdruck der Homophobie ist deutlich spürbarer.
Deutlich
als das
spürbarer,
heute ist.
Genau. Und wenn du denn auch noch nicht nur schwul, sondern auch schwarz bist, dann hast du schon 2 große Stigmata, mit denen du dich rumtragen musst. Und wenn du dann auch noch bei der New Yorker Polizei in einem weißen Team arbeitest, mit weißem Chef, dann hast du richtig die Arschkarte gezogen. Dieser Kommissar, von dem ich rede, Michel Lerat heißt der, der ist heimlich, ist nicht geoutet natürlich, arbeitet bei der Polizei, hat schon mit dem einen oder anderen verurteilten Straftäter geschlafen und hat aber eigentlich eine sehr schöne eheähnliche Beziehung mit einem älteren Mann, der an AIDS stirbt in der Wohnung, heimlich versteckt und ist also auch nicht jetzt sozusagen der Fröhlichste. Und nun kommt es, dass in der kaputten Familie eines Morgens der Junge zur Schule geht und in der Schule nicht ankommt. Und da wird dann der Kommissar eingeschaltet und so vermischen sich diese beiden Handlungsstränge. Der Kommissar sucht also das Kind und die Familie, die Eheleute, die kriegen sich noch mehr auseinander, weil dadurch durch diese Krise eben verschüttete andere Problematiken wieder zum Tage kommen. Der Vater, also Vincent heißt der, der ist, wie soll ich sagen, der ist, der liebt sein Kind, aber hat es dem Kind nicht gezeigt und ist voller Schuldgefühle. Also er denkt, er ist mit Schuld, dass das Kind weggelaufen ist oder
ist er ja
dass
auch.
Was Schlimmes passiert ist. Die Mutter denkt dasselbe, gibt ihm die Schuld und. Und der Kommissar merkt, dass dieser kleine weiße Junge, der weg ist, nicht nur der einzige weiße kleine Junge ist, der weg ist, sondern dass in den letzten Jahren viele kleine Jungs weggekommen sind, bloß eben nicht weiß, sondern farbig, schwarze oder Latinos. Und der Schulwicht des Jungen führt an einer bekannten Halbwelts-Disco vorbei.
Ist ja so ein bisschen Studio 54.
Ja, so ein bisschen.
Wie, Tatjana darf Halbwelts-Disco sagen, aber ich darf nicht Sportzigarette sagen, oder
ja,
was?
Genau so. Und weggeschnupst darfst du auch nicht sagen.
Und in dieser Halbwelts-Disco trifft sich also auch schwules Klientel und Drogen und alles Mögliche. Und da ist schon mal einer weggekommen, den sie nicht mehr gefunden haben. Und so verdichtet sich das Bild, als ob da irgendwie Kinderschändering oder Kindermörder im Disco-Umfeld.
Human Trafficking,
und,
irgendwas.
Ja, irgendwas, genau. Und der Vater ist völlig von den Socken und macht sich natürlich auch sofort verdächtig. Und er weiß aber, dass sein Sohn, der ein tolles Zeichentalent hatte, der hat immer so eine Muppets-Puppe, so ein Monster gemalt. Und Papa hat das nie ernst genommen natürlich, weil Papa nur mit sich beschäftigt war.
Habe ich nur ich das so verstanden oder ist die Puppe auch hart an den Vater angelehnt, an seine düsteren Seiten?
Ich habe das auch so verstanden.
Ja. Vielleicht ist es eine Verarbeitung des Kindes. Ja, kann gut sein. Ja.
Also er zitiert ihn ja auch.
Die Puppe heißt Eric und ist ein großes Monster. Also wie so ein typisches Sesamstraßenmonster.
Wie Blue aus Monster Academy, so ein bisschen
der Große. Ja, so ein bisschen, genau, wie der Große, genau. Ja. So einer ist das. Und nun kommt der Vater auf die Idee, ich baue die Puppe, ich bringe sie ins Fernsehen, in meine Sendung und dann sieht das mein Sohn und dann kommt er wieder nach Hause. Das ist also sozusagen die Delusion des Vaters, der natürlich auch säuft und Drogen nimmt ohne Ende und irgendwie sich in diesen Gedanken so verbeißt.
Wie gesagt, ein durchschnittlicher Mann in den 80ern.
Was er gar nicht versteht, ist, dass inzwischen durch sein Saufen ist sein Job in Gefahr, seine Eltern reden nicht mehr mit ihm, seine Frau ist innerlich schon weg und so weiter. Also keiner glaubt ihm irgendwie, dass er noch irgendwas auf die Reihe kriegt, aber er verbeißt sich da rein. Und dieses Verbeißen manifestiert sich in einer Halluzination, die er immer hat, diese Puppe, dieser Eric, dieses riesige Plüschmonster mit den furchterregenden Hörnern und Hauern, der steht plötzlich neben ihm und redet mit ihm. Der ist sozusagen plötzlich die Stimme, die ihm die reine Wahrheit sagt, sag ich mal. Also, du bist schuld, du bist ein Versager, dein Sohn ist abgehauen, der ist bestimmt schon tot, nur deine Schuld. Aber auch genauso, steh jetzt auf, jetzt säufst du wieder, anstatt deine Arbeit zu machen. Du musst jetzt den Dreh kriegen.
Also stellen Sie sich einfach vor, die Stimme der Mutter in Ihrem Kopf wäre ein Plüschmonster.
Nein. Das ist schon ein bisschen ambivalenter. Das ist nicht nur so eine mutmachende Geschichte. Das ist auch einer, der dich beschimpft, der dich, wenn du schon am Boden liegst, nochmal nachtritt. Also das ist schon ein böses Monster, aber dieses Monster gibt ihm dann doch irgendwie noch den Drall, weiter wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ja, die Serie heißt Eric nach diesem Monster. Das ist also schon die zentrale Figur, die die Handlung dann mit vorantreibt und bringt tolle, absurde Szenen. Witzig, wenn die auftaucht und wenn sie nicht auftaucht. Und der Plot ist dann so ineinander verwoben, dass es bis zur letzten Minute im Prinzip spannend bleibt, was ist jetzt passiert. Und die Schuldfrage ändert sich in jeder Folge dreimal. Wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein? Das ist alles wirklich schön. Insofern kann man sagen, dass alle falschen Spuren Sinn machen und dass diese Serie mit jeder Folge besser und komplexer wird, finde ich.
Imaginary Friends für Erwachsene.
Ja.
Ja.
Mir gefällt es echt gut und es hat verdient ist es bei Netflix auch, glaube ich, relativ erfolgreich.
Und Herr Cumberbatch macht einen Bombenjob.
Ja, der macht halt, der spielt halt in allen Facetten. Der hat ja so ein Gummigesicht.
Beatrice Clusterfuck.
Ja.
Ja.
Spielt wirklich gut.
Beatrice Clusterfuck wäre auch ein schöner Dragname.
Ja, absolut. Ja, ich habe heute, bin vorhin nicht dazu gekommen, ich habe heute früh zwei Folgen geschaut und hätte direkt auch gerne alles am Stück geschaut, weil es wirklich, also man ist sehr schnell drin. Mir wurde das bei Netflix mal angezeigt und ich dachte, brauche ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht und habe dann, weil du es gesagt hast, habe ich reingeschaut und war dann aber auch sofort völlig involviert und war auch so, ich muss eigentlich noch ganz viel machen, aber ich will auch irgendwie weiter gucken. Und wie Paul schon gesagt hat, man kann nicht zwischendrin mal kurz rausgehen und die Wäsche aufhängen, weil dann verpasst du halt irgendwie wieder fünf Clues.
Wenn wir gerade dabei sind, wir können noch mal kurz über das Phänomen reden, was Sachen dämlich macht. Dass dieses Phänomen heißt Second Screen, also dass Sachen so geschrieben sein müssen, dass Leute daneben ihre Handys bedienen können. Das macht Fernsehen und
also
Filme
ist nicht
dumm.
Bridgerton.
Überhaupt nicht.
Nein. Gott sei Dank.
Ja.
Gut. Großartiger Tipp. Ich werde es auf jeden Fall weiter schauen und bin auch dankbar dafür, weil ich war so ein bisschen ermüdet mit meinem Netflix und Co. Angebot. Mein nächstes Ding ist auch ein Netflix-Hit gewesen, der jetzt schon ein paar Monate her ist. Ich habe es unter anderem mit reingenommen, weil das, was danach, nach der Ausstrahlung passiert ist, bis jetzt sich zieht und auch fast genauso spannend ist wie die Serie, to be honest. Die Serie ist von Baby Reindeer. Die meisten von euch werden das vielleicht schon geschaut haben. Wenn nicht, könnt ihr das bitte nachholen, weil es ist eine großartige Serie. Hatte im April Premiere bei Netflix. Ist ein Superhit bei denen, also ist jetzt schon Platz 10 der meistgesehenen Programs ever bei Netflix. Und hat jetzt, wie gesagt, einen gesalzenen Lawsuit an der Backe über 170 Millionen Dollar. Das Ganze sind 7 Folgen. Regie haben geführt Veronika Tofilska und Josefine Bornbusch.
Keiner, Paul, dein Part. War es richtig ausgesprochen?
War richtig ausgesprochen,
ja. Oh, dass du das weißt.
Ja.
Don't be bitter, dear. It's not becoming.
Der Mensch, der das Ganze erfunden hat, nennt sich Richard Gadd. Der hat das Ganze geschrieben ursprünglich als ein autobiografisches One-Man-Stück für das Edinburgh Fringe Festival, wo er das aufgeführt hat. Auch das war ein großer Hit. Er hat das dann mehrfach noch über ein paar Jahre aufgeführt, bis dann irgendwann ein Netflix-Stück draus geworden ist, in dem er auch selbst die Hauptrolle spielt. Er hat auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, wenn ich das richtig verstehe. Und er spielt sich halt selbst, ne? Es sind, also Netflix behauptet am Anfang, und das ist wichtig auch für den Lawsuit, dass das alles wahre Geschichten sind quasi. Wie sich später herausgestellt hat, haben sie dann doch einige Sachen auch verändert und dramatisiert for the screen, wie das eben so üblich ist. Aber da muss man sich halt mal fragen, ob man das dann noch machen darf, am Anfang hinzuschreiben, das ist alles echt und ist wirklich so passiert.
Was ist denn das Problem? Weswegen gibt es den
Lawsuit? Erzähle ich gleich. Ach so. Also er ist in Real Life und wie auch im Stück ein strauchelnder Comedian gewesen. Sein Programm ist, muss man ehrlich sagen, ziemlich blöde. Also das zumindest, was man bei Netflix da in dieser Show sieht, bei Baby Reindeer, ist nicht so doll. Und er muss in so einer Bar arbeiten, um sein Gehalt aufzubessern. Und da taucht eines Tages eine kurze, korpulente Frau auf, die sich an den Tresen setzt und anfängt mit ihm zu quatschen und total auf ihn einsteigt. Die findet ihn total toll. Er ist so mit seinen Selbstzweifeln beschäftigt und da ist das natürlich eine willkommene Abwechslung, wenn so jemand reinkommt und dir so viel Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn das nicht die Person ist, von der du das gerne haben wollen würdest, aber das streichelt ihn natürlich doch auch an wichtigen Stellen. Und die erzählt ganz große Geschichten davon, dass sie eine Star-Anwältin ist und zeigt ihm so in ihrem Telefon, dass sie die Telefonnummer hat vom Premierminister und von ganz viele wichtige Namen, die sie angeblich alle super gut kennt und deren Fälle sie gewonnen hat. Nichts davon ist natürlich wahr. Und er kennt das auch schon, hat Mitleid mit ihr, fragt sie, was sie trinken will. Sie kann sich nichts leisten und er gibt ihr dann quasi ein Getränk aus und stellt ihr das hin. Und diese Geste des Mitleids anscheinend wertet sie als
Liebe.
Ja.
Wie ich.
Sie ist wie ich. Er hat mit mir gesprochen. Was hat er denn gesagt? Ja, hallo.
Genau. Sie kommt dann tatsächlich immer wieder. Sie zahlt nie. Er stellt immer wieder das gleiche Getränk hin, was sie nie trinkt. Und schon in der zweiten Folge sehen wir, okay, da entwickelt sich eine tatsächliche Obsession von ihrer Seite. Sie schickt ihm im Verlauf des ganzen Dings, und das ist auch das, was Netflix nach wie vor behauptet, was Fakt ist. Sie schickt ihm über 41.000 E-Mails, 744 Tweets, über 100 Seiten geschriebene Briefe und über 350 Stunden Voicemails. Oh. Also sie ist.
Und sagt, dass sie kein Stalker ist.
Genau. She is literally obsessed with him. Fairerweise muss man auch sagen, er selber ist auch messy as fuck. Also er ist überhaupt nicht geradlinig mit ihr. Teilweise stellt er ihr danach, weil er irgendwie auch obsessed ist mit ihrer Obsession mit ihm. Versucht herauszufinden, wo sie wohnt, wie sie wohnt. Es gibt auch so eine sexuelle Komponente von seiner Seite aus, wo man sich auch immer fragt, so, girl, what's going on with you? Und also Sachen, die immer wieder auftauchen, ist, dass sie ihn eben Baby Reindeer nennt und es gibt diese Redewendung, die sie benutzt für sexuelle Fickerei, dass er ihr mal die Vorhänge aufhängen soll. So. Und das ist wichtig, weil das tatsächlich Dinge sind, die sie geschrieben und gesagt hat zu ihm. Und so konnten später die Fans der Serie die tatsächliche Person dahinter auch super leicht finden. Da hätte Netflix einfach ein bisschen was ändern können, dann wäre das nicht so einfach gewesen. Und dann hätten sie sich vielleicht auch diesen Lawsuit gespart. Ich mag, dass er so komplex und vielschichtig als Charakter geblieben ist, dass sie ihm auch seine Messiness gelassen haben, dass sie ihn nicht gerade gezogen haben und gesagt haben, irgendwie, er hätte sich hier immer korrekt verhalten oder so. Also es wird gezeigt, dass er auch total am Straucheln ist, unter anderem, weil er auch sehr traumatisiert ist und dazu kommen wir dann in Folge 4. Bis dahin denkt man irgendwie, okay, es ist halt eine Stalking-Story und wir haben ein bisschen was davon, können wir uns jetzt vorstellen, wie die Reise weitergeht. Es ist spannend, aber hat man irgendwie schon gesehen. Er hat eine Beziehung zu einer Transfrau, derer er sich schämt. Also er fühlt sich zu ihr sehr hingezogen. Gleichzeitig schämt er sich dafür, dass er sich hingezogen fühlt. Und das ist so bis dahin das Spannendste. Und dann kommt aber in Folge 4 kommt eine Rückblende, wo wir sehen, dass er an einen Comedy-Writer, an einen sehr etablierten Comedy-Writer geraten ist, an eins seiner Idole, der ihm ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und ihm auch Komplimente gemacht hat zu seinem Comedy und wir arbeiten daran und ich bringe dich groß raus und wir schreiben ein TV-Ding zusammen und so. Und der hat ihn wiederholt unter Drogen gesetzt und dann sexuell missbraucht. Und er hat das irgendwann noch mitbekommen, ist trotzdem immer wieder auch hingegangen, hat sich das quasi auch abgeholt und auch damit mit dieser Schuld, in Anführungsstrichen, die manche Vergewaltigungsopfer mit sich rumtragen, diese komplexe Art, wie man Missbrauch selber verarbeitet, auch damit wird ganz schonungslos umgegangen, was ich auch super geil fand, dass das aus einer männlichen Perspektive erzählt wird von einem Ich-Erzähler, der das alles selbst erlebt hat und der sich da auch wieder nicht schont. Auch das habe ich sehr gemocht. Ja, und dann eskaliert das natürlich immer weiter und weiter und da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das sollt ihr alles selbst gucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Was dann tatsächlich den Messy Aftermath angeht, ist die Tatsache, dass eben beide Antagonisten quasi, also sowohl die Martha als auch der Comedy-Writer Darian heißt er in der Serie, der ihn missbraucht hat, die sind halt sehr, sehr schnell von Fans der Serie ausfindig gemacht worden. Bei ihr war das eben super einfach, weil man halt einfach bei Twitter zum Beispiel die Suchbegriffe eingeben konnte in diesen Tweets und dann schwuppdiwupp hatten die Leute sie.
Ja, und was auch damit zu tun hat, dass sie natürlich überhaupt nicht leugnet, dass sie das ist.
Also sie, da kommen wir gleich auch noch zu. Und da wird es dann natürlich ein bisschen tricky. Ich habe am 26.04., da war das Ding gerade noch nicht mal 2 Wochen auf Netflix, hat mir ein Freund schon ihren Twitter-Account geschickt und meinte, hier, guck mal, die haben die echte Martha gefunden. Und das war tatsächlich so, ihr ganzer Twitter-Feed war quasi voll von Leuten, die sie beschimpfen, ihr Morddrohungen, du solltest im Knast sein, du solltest nicht leben, bla bla bla. Also es war hart, was die Frau durchzumachen hatte. Egal, ob sie schuldig ist oder nicht.
Ja, aber ganz davon abgesehen, also ich will da jetzt gar nicht auf die eine oder andere Seite, aber dass es da bisher kein rechtliches Nachspiel gab, in dem sie die Angeklagte ist, finde ich auch komisch.
Genau, das ist auch komisch. Das ist aber, glaube ich, auch noch ein Patriarchatsding, über das wir auch noch kurz reden wollen. Sie ist dann in die Offensive gegangen und wer mich kennt, weiß, ich freue mich immer erstmal, wenn Frauen irgendwie sagen, nicht mit mir, ich schlag jetzt zurück. Sie hat es lustigerweise gemacht bei Piers Morgan.
Oh, der der Einzige ist, der sie eingeladen hätte.
Der
große Feminist
und der Empath Piers Morgan, da saß sie am 9. Mai und hat sich gedacht, sie packt jetzt hier mal alles auf den Tisch. Also ich habe das Interview damals gesehen, zumindest Auszüge, und da merkst du halt ganz klar auch, also die haben schon die richtige Frau erwischt einerseits, andererseits ist die Frau, die sie gespielt hat, die großartige, ich habe den Namen hier, Jessica Gunning, eine mittlerweile auch lesbisch oute Frau, hat wirklich einen Hammerjob gemacht, ohne sie je gesehen zu haben. Also die Mannerisms, die Art, wie sie deflected, wie sie in kompletter Delusion lebt darüber, was auch die Leute ihr nachweisen können mit allem, was auf dem Tisch liegt schon. Sie leugnet die ganze Zeit, dann sagt sie, ja, ich habe mich gemeldet, weil es geht ja um mich. Ach so, es geht um dich. Nein, es geht natürlich nicht um mich, ich bin das nicht. Also ne, du hast die ganze Zeit diese Kreise in ihrem Kopf, die ins Nichts führen und denkst dir die ganze Zeit so, Girl, jeder Mensch um dich rum rafft das so. Und Piers Morgan sagt dann auch, naja, Netflix wird das ja nicht, die hätten das ja niemals gegreenlightet, wenn nicht Evidence da wäre. Also wenn nicht die 41.000 E-Mails zum Beispiel da wären und so.
Ganz davon abgesehen, also erstmal hat die Komplexität des anlaufenden Prozesses notwithstanding, aber erstmal hat der Mann, dem das passiert ist, ein Recht an seiner das eigenen Geschichte. Das ist
eben auch noch eine Frage.
So, und wenn sie Teil müssen. Dieser Geschichte ist, dann hat er auch ein Recht daran, über sie zu erzählen.
Ja, sehe ich auch so.
Aber das ist ja, und das ist, glaube ich, die Krux an der Sache, es ist ja mehr oder weniger halbwegs fiktionalisiert. Also es ist ja nicht 100%.
Genau, Teile davon sind fiktionalisiert. Andererseits hat sie halt auch schon in älteren Tweets und Facebook-Posts, die sie gemacht hat über die Jahre, als das Stück noch lief, sich immer wieder dazu bekannt, dass sie das ist. Und sich über ihn lustig gemacht und immer wieder auch die Hängekötten-Geschichte.
Genau, das wird auch der Ansatz der Verteidigung sein. Ja. Die werden sagen, Mädchen, du kannst nicht irgendwie jahrelang sagen, that's me and isn't that funny and ja. haha. Ja. Und jetzt sagen irgendwie, ich habe viel gelitten und will jetzt 170 Millionen Euro.
Sie will auf jeden Fall jetzt Geld sehen. Sie hat jetzt auch Piers Morgan verklagt auf, ich weiß nicht, 1,7 Millionen nochmal, weil die haben jetzt 250 Pfund angeboten und sie hat dann im Nachhinein gerafft, ach Gott, ich hätte ja viel mehr kriegen können. Der wird jetzt auch verklagt. Und ich habe ein langes Interview mit ihrem Verteidiger gelesen oder mit ihrem Anwalt eben, Das ist, ja, also teilweise hat er sehr recht. Ich finde auch, man hätte sie doller schützen müssen. Sie hätten einfach Sachen verändern können, die es leichter gemacht hätten, sie nicht zu finden. Also das habe ich in meinem Buch ja auch gemacht. Ne? Du veränderst eine Nationalität, du veränderst einen Namen, du veränderst irgendwelche Dinge. Sie hätten sie halt nicht Schottin machen müssen und sie hätten die Bar nicht genauso nennen sollen, wie die Bar, in der sie halt auch immer gegangen ist, ne? Wo sie sich per Facebook, hier war ich und so. Das ist halt alles blöd gelaufen. Und die Show wirft für mich halt so ein paar Fragen auf. Also A, wichtige Frage, du hast es gerade schon mal angesprochen, warum ist die bis jetzt nicht angezeigt worden? Richtig. Die hat auch den Chef der Labour-Partei zum Beispiel, den hat sie auch zwischendrin gestalkt, hat ihm irgendwie mehrere hundert E-Mails geschickt, der hat sie auch nicht angezeigt.
Warum?
Und ich
glaube,
ist ein Patriarchatsding, dass Männer immer noch nicht in der Lage oder viele Männer sich nicht in der Lage fühlen, eine Frau als Täterin anzuzeigen, weil das ist ja gar nicht so schlimm, es ist ja gar nicht so viel passiert und wie stehe ich denn dann da? Ich glaube, das ist ein Faktor, dass man da das Gefühl hat, man kann das nicht oder man wäre schwächer, wenn man das zugibt.
Oder es gibt natürlich das generelle Problem, dass Stalking, solange es nicht körperlich und gewalttätig wird, von vielen Leuten nicht als Gewalt angesehen wird und natürlich ist es massive psychische Gewalt.
Ja, absolut. Fakt ist auch, sie macht das jetzt so ein bisschen wie Little Edie von Grey Gardens. Sie ist jetzt, man kann sie jetzt buchen als Star. Und dann geht sie jetzt so in Gay Clubs. Ja, ja. Und die werben halt tatsächlich, also ich habe die Anzeige rausgesucht und Teil des Werbetagestipps quasi der Siegessäule, ist natürlich nicht die Siegessäule, von dem Club ist, wenn ihr Glück habt, nimmt sich vielleicht auch eins von euch Baby Randys mit nach Hause und dann dürft ihr die Vorhänge aufhängen. Oh. Und du denkst dir halt so, okay, that is also not good for you. Also wenn du dich als Opfer dieses Ganzen darstellen willst und darauf deinen Prozess aufbaust, aber gleichzeitig versuchst, Kapital daraus zu schlagen, dass du all das bestätigst unter den Dingen, die du angeblich so leidest.
Die muss richtig einen an der Marmel haben.
Hat sie wirklich.
Und also, die lebt in Amerika,
bitte,
die weiß,
niemand
die kann
schaut
vielleicht
Piers Morgan, bitte niemand Nein. klickt auf Piers Morgans YouTube-Kanal, aber es gibt Auszüge aus diesen Interviews überall anders zu sehen, guckt es euch an.
Ist doch klar, die versucht jetzt den Markt da rauszuholen und fertig.
Ja, also, aber auf der anderen Seite, also irgendwie
eine gestörte Frau.
Wenn sie gleichzeitig zugibt, dass sie viel davon, was da beschrieben wird, getan hat, und daraus jetzt Kapital geschlagen und Leute sie deswegen sehen wollen, that's sick in itself.
Ja, total.
Also irgendwie. Ja. Und auf der
Ich
wage
Störung
vorauszusagen, die einzigen, die viel Geld an diesem Prozess verdienen werden, sind die Anwälte. Auf der einen oder anderen Seite. Für Netflix irgendwie, also bessere PR kann man nicht backen.
Ja, stimmt. Und Netflix ist safe. Also die werden vorher wirklich alles überprüft haben, die sind nicht so sloppy. Die hätten das
also
nicht produziert,
so
wäre nicht alles.
Schon aus eigener, bevor du die Biografie einer Person, die lebt, fiktionalisieren oder irgendwie verbraten kannst, waren da 50 Anwälte
genau.
drüber.
Genau, das auf jeden
das
Fall.
Auch. Die ist verrückt und jetzt versucht sie es und sie wird scheitern. Und
also zumindest sieht sie.
Aber hoffentlich kommt sie an ärztliche Hilfe. Das ist ja das, was die braucht.
Ich glaube, sie hat halt immer noch nicht kapiert, dass sie wirklich ein Problem hat. Also zumindest wirkt es nicht so, als hätte sie das
Freunde
kapiert.
Sie
macht ja nach wie vor damit weiter. Und
hat aber immerhin hat sie dafür gesorgt, dass es eine gute Serie gibt.
Ja, und hat sie hat ehrlich gesagt auch dafür gesorgt, dass die wunderbare Hauptdarstellerin jetzt offensichtlich eine große Hollywood-Karriere, weil die nächsten 4 oder 5 Projekte sind schon gebucht.
Ja.
Und die war vorher eine wirklich gut beleumundete und viel beschäftigte englische Fernsehschauspielerin. Ja. Also die war nicht schlecht im Geschäft, sonst hätten sie auch nicht besetzt. Aber ist jetzt auch nicht die Schauspielerin, die du anguckst und denkst, das wird ein Star.
Nee. Eben nicht. Nee, für die freue ich mich auch sehr. Es gab noch ein paar Kontroversen mehr. Reese Lyons, eine Transfrau, kam forward und hat gesagt, er war messy mit ihr und so, bla bla. Das kann man alles nachlesen. Ich packe die Links in die Shownotes, das müssen wir hier nicht breittreten. Aber it's a good watch, a must watch, finde ich, für dieses Jahr, wenn ihr im Sommerloch seid und ihr habt nichts anderes zu gucken, guckt das, weil das ist tolles, gutes Fernsehen, was einen zum Nachdenken anregt, was einen betroffen macht und auch tatsächlich das Thema sexuelle Gewalt gegen Männer auch auf eine für mich noch nie dagewesene Art und Weise auf dieser Plattform neu anpackt. Das fand ich gut. Ja, und es wirft halt auch ganz viele Fragen auf. Dadurch, dass es kontrovers ist und dadurch, dass es messy ist, kann man sich selbst auch mal ganz viele Fragen stellen und die versuchen sich selbst zu beantworten oder mit Freunden.
Ja, und es ist neben all der Messigkeit, es ist fantastisch geschrieben, fantastisch gespielt und hat einen Bomben-Soundtrack, das mal nebenbei erwähnt. Egal.
Mit Cher?
Ich spreche diesen Namen jetzt nicht mehr aus.
Oh.
Nur für euch.
Eine Sportzigarette und Cher.
Eine Sportzigarette mit Cher weggeschnurpst.
Kriegst, So, ich mach dir nachher noch irgendwas ins Getränk.
So, du hast mir schon was ins Getränk getan, einen Eiswürfel.
Das stimmt.
So, wie dem auch sei, ich rede über mein Buch des Sommers, beziehungsweise mein Buch des letzten Sommers, weil ich empfehle das jetzt, weil es am 7. Juli endlich, nachdem es ein weltweiter Bestseller ist, auch auf Deutsch erscheint. Dieses Buch heißt Die Sache mit Rachel und ist von der wunderbaren Caroline O'Donoghue. Caroline O'Donoghue ist wie unschwer an ihrem Namen erkennbar, ist eine irische Autorin, die ist jetzt 30 und ist vor allem bisher dadurch aufgefallen, dass sie wunderbare Jugendbücher geschrieben hat, wie das heutzutage heißt, Young Adult. Die Young Adult Sachen sind aber so hochintelligent, dass sie damit schon weltweit Erfolg hatte. Sie ist bei der Veröffentlichung ihres ersten Romans, der kein Jugendbuch war, vor 5 Jahren mal mit Sally Rooney verglichen worden, auch nicht ganz zu Unrecht, und hat dafür gute Kritiken eingefahren. Und hat mit ihrem letzten Roman, der in der englischsprachigen Welt vor 2 Jahren erschienen ist und wie gesagt dieses Jahr endlich auf Deutsch erscheint und auf Englisch The Rachel Incident heißt, sich eine weltweite, vor allem weibliche und queere Followerinnenschaft erschrieben. Das ist auch nicht ganz überraschend, obwohl dass es dieses Buch ist, was das geschafft hat, ist schon überraschend, weil The Rachel Incident spielt 2008 in Cork. Cork ist eine kleine irische Stadt und O'Donoghue hat das mal so beschrieben, sie wollte mal kein Buch schreiben, wie sich das Leben einer Frau verändert, nachdem sie in die große Stadt gezogen ist, sondern sie wollte ein Buch schreiben, wie sich das Leben einer Frau verändert, die 300 Meter die Straße runterzieht. Das hat sie auch geschafft, weil die Person, mit der sie in ein gemeinsames, fast abrissreifes Haus zieht, ist James. James ist ihr bester Schwuler, am Anfang noch ungeouteter Freund. Die beiden lernen sich kennen, nachdem James als Weihnachtsaushilfe anfängt, in dem Buchladen zu arbeiten, in dem Rachel arbeitet, neben ihrer vielbeschäftigten Universitätskarriere. Also sie versucht, einen Abschluss zu machen in englischer Literatur. Das ist 2008 so ein bisschen sinnlos, weil wir befinden uns mitten in einer weltweiten Wirtschaftskrise. Und sie ist auch nur gezwungen, so viel in den Buchladen zu arbeiten, weil ihre Eltern, die Zahnärzte sind und hauptsächlich
Zahnärzte in England haben kein Geld.
Nein, was die hauptsächlich machen, ist kosmetische
hätten sie in England viel
Arbeiten.
Zu tun.
Und die haben ein hauptsächlich schwules Publikum, dem sie über Kronungen verpassen. Das läuft aber in der Wirtschaftskrise auch nicht mehr so richtig doll. Deswegen können sie Rachels Uni nicht mehr bezahlen. Und Rachel muss viel in den Buchladen arbeiten, wo sie, wie gesagt, James trifft. James und sie freunden sich sehr schnell an. Sie denkt die ganze Zeit, er ist schwul, er ist aber ungeoutet. Trotzdem ziehen sie miteinander ein und wissen beide, da wird es zu nichts weiter kommen als einer wunderbaren Freundschaft. Und dazu kommt es auch. James ist flamboyant und auch sonst eine ziemlich wilde Queen. Und Rachel hat aber auch eine eigene Obsession, die ist ihr Professor, der heißt Fred und hat gerade ein neues Buch geschrieben, das ein bisschen langweilig ist. Sie kommt aber auf die Idee, dass sie irgendwie mit Fred flirten kann, wenn sie und James eine Buchpremiere für dieses langweilige Buch in ihrem Buchladen organisieren in Cork. Das tun sie auch. Und Fred kommt zu dieser Buchpremiere, die Buchpremiere läuft auch gut, allerdings landet er am Ende der Buchpremiere nicht mit Rachel im Lager dieser Buchhandlung, sondern mit James, was ein bisschen schwierig ist, weil Fred ist auch verheiratet und seine Frau ist seine Herausgeberin und eine ehemalige Studentin. Die ganze Sache ist unglaublich messy, unglaublich komisch. Das sind jetzt so die ersten, ich würde mal sagen, 50 Seiten des Buches. Es hat insgesamt ein bisschen was an die 300, ist jetzt aber auch nicht so, wovon man Angst haben müsste von der Lesezeit her. Und das, was O'Donoghue da macht, nämlich gleichzeitig über diese komplexe Freundschaft erzählen, die beiden sind auch nicht nur nett zueinander und es kommt zu so ein paar Streitereien. Und das Ganze ist als Rückblende geschrieben von von der jetzigen Zeit und beschäftigt sich gleichzeitig mit queeren Identitäten, einer weltweiten Wirtschaftskrise und deren Folgen und dem irischen Abtreibungsrecht. Trotzdem ist es vor allem eins, nämlich wahnsinnig unterhaltsam. Also das kann man gut am Strand einfach weglesen, ohne dass man das Gefühl hat, man wird auf einem Niveau unterhalten, das einem selber nicht zuträglich ist oder man ist danach dümmer als vorher. Das ist man definitiv nicht. Dieses Buch wird in der englischsprachigen Welt von wirklich schlauen Frauen, wirklich schlauen queeren Männern und allen anderen geliebt und hat O'Donoghue zu einer großen amerikanischen Karriere verholfen, die auch unter anderem dadurch angetrieben wird, dass andere Schriftstellerinnen dieses Buch so lieben und sich darin wiedererkennen. Was daran liegt, dass Rachel eine hochsympathische und sehr komische, aber nicht wirklich zuverlässige Erzählerin ist und dass man immer nicht die ganze und dass man nicht die ganze, dass man die ganze Zeit nicht genau weiß, ob man sie mag oder nicht. Oder
was heißt denn eine nicht zuverlässige Erzählerin?
Na, du weißt, also irgendwie, du weißt die ganze Zeit nicht genau, ist das jetzt übertrieben oder ist das alles wirklich so gemeint?
So wie bei Tatjana.
Genau, du weißt auch so. Und dass sie, und dass das Buch auf eine Art und Weise, also die Figur ist 20, als das Buch beginnt, sie ist 21, als das Buch
endet. Also wie Tatjana.
Also als das Buch endet. Und sie hat was, was ich so noch nicht gelesen hatte, nämlich, also erstmal ist dieses, wir sind das nach Will and Grace alle so ein bisschen gewöhnt, dass Geschichten über Freundschaften zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen Männern erzählt werden. Das ist hier auch so. Allerdings habe ich das so wirklich noch nicht gelesen und es ist ein meiner Meinung nach bis dato wirklich nicht gut aufgearbeitetes Oeuvre in der Literaturschicht. Ich habe das unglaublich gerne gelesen. Das ist alles aus ihrer Sicht erzählt und James ist auch so eine Art Legende in her own living room. Also wir erfahren, dass James inzwischen jetzt sind, die Erzählerin ist 30, während sie das schreibt. Und James ist inzwischen ein erfolgreicher Drehbuchautor und wohnt in New York und Los Angeles, ist aber zutiefst unglücklich und vögelt sich die ganze Zeit durch die Gegend. Wir erfahren in dem Buch auch, woran das liegen könnte, dass er die ganze Zeit so unglücklich ist. Und und sie schreibt auf eine Art und Weise über Sexualität, die ich in dieser Offenheit, aber auch in dieser Ehrlichkeit so noch nicht gelesen habe. Also wenn eine 20-jährige Frau darüber schreibt, dass sie es eigentlich ganz gerne mag, wenn sie von Männern schlecht behandelt wird und die sich vor dem Sex nicht waschen, dann
Feuchtgebiete?
Aber sagen wir mal, es geht nicht um Sex, sondern Sex ist eine der Sachen, über die sie da erzählt. Du kriegst auf knapp 300 Seiten wirklich 2 bis 3 sehr komplexe, wirklich lebensnahe Figuren auf die Beine gestellt, dass du die ganze Zeit nicht genau weißt, ob du die magst oder nicht. Liegt daran, dass sie so humanoid sind und wirklich viele Seiten haben, von denen du einige scheiße und andere schön finden kannst. Was du allerdings auch machst, jedenfalls ging es mir so, ist auf 300 Seiten ungefähr 50 Mal wirklich richtig doll ablachen. Das ist bei Literatur nicht so einfach mit mir. Ich bin ein bisschen verwöhnt. Und ich glaube, andere Leute werden das als große, vergnügliche, aber komplexe Sommerkomödie lesen. Und das kann man auch im Winter lesen. Aber ich glaube, wenn sie nach der Suche nach einem perfekten Strandbuch sind, dann ist die Sache mit Rachel ein guter und richtiger Tipp.
Ja, guter Tipp.
Besser. Vor allem, weil Tatjana und meine Bücher ja einfach nicht mehr im Kauf erhältlich sind.
Deswegen ja,
muss
aber,
man ja ausweichen.
Also, meins war ja noch nie im Kauf erhältlich.
Stimmt, ich habe das Privileg, dass ich das so
lesen Man könnte durfte. Aber den Inhalt deines Buches aus den letzten 90 Folgen dieses Podcasts bequem zusammenschneiden.
Das stimmt.
Also.
Dein letzter Tipp, der zweite Teil von Aristoteles und Dante übrigens, habe ich als Buch gekauft, richtig schlecht.
Um das nochmal dezidiert zu sagen, ich habe gesagt, dass es dieses Buch gibt.
Ja, ich weiß.
Geschwärmt habe ich von dem Film und zwar ganz zu Recht, wie du weißt.
Wir müssen mal diese Kategorie wieder aufgreifen, die hatten wir eine Zeit lang so als Running Gag. Danke, Paul. So Filme, die kein Mensch sehen musste, aber die er so empfohlen hat und dann hat man es geschaut und dann ist es schlimm, dann ist er so, das habe ich doch nie empfohlen.
Ja, und dann vergeht vielleicht ein Jahr, was wir auch schon mehrfach hatten in diesem Podcast, ist, dass Barbie ein Jahr später sagt, ich habe jetzt endlich das geguckt, worüber vor dem Jahr geredet hast, ist ganz gut.
Ja, das gibt's auch schon.
Das gibt's auch.
Das andere überwiegt aber.
So Leute, ja. Worüber ich übrigens auch nicht rede, aber sehr, sehr empfehlen möchte, ist die Serie Queenie. Ohne jetzt weiter was zu sagen, müsst ihr selber suchen. Und
ich unterstütze das.
Irgendwas anderes, was ich jetzt leider gerade vergessen habe, habe ich auch gesehen und war schön. Gut, aber ja, schön. Was immer es war. Ich erzähle noch ein bisschen was über Trauma. Ein bisschen was über Trauma ist immer schön.
Na du, wir haben noch Zeit. Also.
Trauma ist immer aktuell. Schwules Trauma ist natürlich
noch. Das könnten wir eigentlich auch auf ein Kissen sticken. Trauma ist immer aktuell.
Trauma ist immer en vogue. Ja.
Das ist was für ein Sweatshirt. Wir müssen mal unseren Fanshop überarbeiten.
Marc, wenn wir da im Plural von uns sprechen. Wir.
Ja. Ja, stimmt. Bisher macht Barbie alleine die Arme. Ja. Ja. Wir brauchen also jemanden, der für uns unseren Fanshop
in Ordnung
bringt. Brauchen wir wirklich
brauchen wir auch nicht? Wir brauchen, also was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr könnt schöne Hoodies und T-Shirts kaufen in unserem Fanshop.
Das ja, aber die Sprüche sind jetzt 2 Jahre alt.
Ne? Aber das, was wir
sind immer noch
eigentlich brauchen, ist ein PR-Ding.
Ja.
Also das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die mal hier ein bisschen die Werbetrommel rühren für uns, weil wir liefern konstant Qualität ab.
Ja.
Ist wirklich so.
Ja.
Also
und werden wir eingeladen zu den großen
und nothing's happening. Aber ja.
Ja, so ist es.
Schön, dass ihr noch da seid.
Also wir freuen uns natürlich, dass ihr weiterhin zuhört. Das ist natürlich immer schön.
Ihr seid die chosen few.
Ja.
Und wir auch.
Naja, so wenige sind es jetzt nicht.
Nein, aber ich meine, man sieht viel Dreck, um das jetzt nochmal beim Namen zu nennen.
Man
sieht viel
und man Dreck, hört noch
sehr
mehr.
Sehr viel mehr HörerInnen hat als wir. Und man wundert sich immer so, wollt ihr denn schlecht unterhalten werden?
Aber gut, die Verbitterung kommt langsam, aber sie kommt. Erstmal reden wir jetzt über
ein zweites Glas, gib mir ein bisschen Zeit.
Eine Serie, die im Prinzip ist eine Miniserie, 3 Episoden. Das sind ungefähr 13 zu wenig, würde ich sagen. Aber es sind halt auf 3 angelegt, warum auch immer. Sie ist ganz schwer zu finden, muss ich auch sagen. Lief im Original auf BBC One. Also ihr müsst selber auf die Suche gehen. Und heißt Lost Boys and Fairies.
Um einen kurzen Umweg zu beschreiben, den ich auch gemacht habe. Wenn ihr ein VPN habt, könnt ihr auf dem BBC-Player diese Serie auch umsonst gucken. Alles, was ihr braucht, ist ein VPN und das kostet 3 Euro im Monat.
Aber ihr braucht einen VPN, der eben dieses Geocoding umgeht und das kann ja auch wirklich nicht jeder. Also ich habe schon sehr viel Geld ausgegeben und dann konnten die das nicht.
Das müsst ihr vorher checken, genau, das können aber viele. Checken,
bitte. Okay. Ich kenne noch einen einfacheren Weg, aber der ist illegal,
sagen
das sagen wir jetzt nicht. Also, Lost Boys and Fairies ist eine Adoptionsgeschichte im Prinzip, um es ganz kurz zu sagen. Und hinter diesen 3-4 Worten verbirgt sich ein Kosmos auf 3 Episoden zusammengeschnurrt von Schicksalen, die in jeder möglichen Variante beleuchtet werden. Also es geht natürlich offensichtlich erstmal um ein schwules Paar, die wollen nach 8 Jahren zusammen sein, ein Kind adoptieren. So weit, so einfach. Und jetzt fächert sich das Drama auf. Alle Beteiligten sind sehr toll gespielt. Also es gibt keine schlechte Rolle in diesem ganzen Drama. Und nichts ist so, wie es scheint. Dieses junge Ehepaar besteht aus Gabriel, ein Waliser, der inzwischen als Drag Queen arbeitet und Andy. Andy ist ein Ire und die haben sich irgendwann mal getroffen vor 10 Jahren oder so, sind seit 8 Jahren, wie gesagt, zusammen. Und Andy ist so der Lockere, der einen Job hat und das Geld nach Hause bringt und seinen Gabriel liebt. Und Gabriel ist halt oberflächlich gesehen die Star-Drag Queen in dem Club Neverland, da irgendwo in England, der keine Vergangenheit hat. Und jetzt haben sie sich gedacht, ja, wir wollen was zurückgeben, ne, wie es so ist. Ne? Wir sind privilegiert, wir haben Geld und so. Jetzt wollen wir auch einem Kind eine schöne Zukunft, wie es so bei vielen Schwulen, die so Mitte 30 sind, würde ich sagen, kommt dieser Kinderwunsch und so weiter. Gut, und dann fängt das ein bisschen an zu kippen, indem der Gabriel plötzlich sagt, ja, also wenn wir adoptieren, dann bitte nur ein Mädchen und es muss unter 6 Jahre alt sein. Und der Andy so, ja, ist doch egal, wer immer uns ins Nest fliegt, wird schon das richtige Kind sein. Nein, nein, nein und so. Und dann kommt in Rückblenden eben hauptsächlich die Geschichte von Gabriel, also der selber total eingesperrt ist in Schuldgefühlen, in Selbsthass, in einer Kindheit, die nur aus Mobbing und Homophobie bestand, in Wales in irgendeinem Kaff groß geworden, musste, also hat Englisch als Fremdsprache gelernt, die Mutter tot, der Vater ein Arschloch und dann irgendwann, als er nach London oder wo auch immer das jetzt spielt, ich weiß nicht in welcher Stadt, gegangen ist, hat er natürlich sofort angefangen, als Jugendlicher harte Drogen zu nehmen und auf jeden Chill dieser Welt zu gehen, hat sich in jeden Sling geschmissen, hat sich irgendwas reingepfiffen und hat sich da durchbumsen lassen.
Jetzt fühlen sich ganz viele Leute gesehen.
Alles unsere Berliner Bekanntschaften in einer Person. Also alles genauso wie hier. Und der ist dann eben als Drag Queen, hat da so eine leichte Stabilität im Leben gekriegt und natürlich der Anker war dann diese Beziehung zu dem Andy, der eben das alles nicht hat, der ist ganz fröhlicher junger Mann, fröhlicher Ehemann. So, nun kommen die da zu dieser Adoptionstussi, das ist also so eine Sozialarbeiterin, sag ich mal, wo du zuerst hingehen musst. Und das ist auch eine tolle Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht, Paul, bitte sag jetzt keinen Namen, wenn du es wissen solltest. Irgendeine tolle Schauspielerin sitzt da so und die spielt jetzt diese Sozialarbeiterin. Und die fängt jetzt an, diese Fragen zu stellen, warum wollt ihr denn adoptieren? Und es ist ja eine einfache Frage. Ja, wir wollen was zurückgeben, wir sind halt, ne? Und dann kommt aber die bohrt und es kommt alles so peu à peu raus. Und als der dann auch noch zugibt, ja, ich hatte jahrelang ein Drogenproblem, da ist natürlich für die offizielle Seite einer Adoptionsbehörde sozusagen ein roter, wie heißt das?
Red Flag.
Red Flag. Und dann kommen, beim nächsten Treffen sitzen da schon 8 Leute am Tisch. Also der Vorgesetzte der Behörde und die Pflegefamilien und was auch immer. Also alle möglichen sitzen da und gucken ihn streng an und sagen, ja, also nicht genug damit, dass sie ein schwules Paar sind. Jetzt sind sie auch noch drogensüchtig und Drag Queen. Und wie soll denn das sein?
Wie gesagt, ich fühle mich gesehen.
So, die schaffen es beide. Der lügt natürlich. Der Gabriel fängt dann an zu lügen, weil er merkt, dass er mit seiner Ehrlichkeit
so
und dann fängt er an zu lügen und dann kommen sie zu diesem Termin, wo die dann sagt, okay, nächstes Wochenende ist Besichtigungstermin. Das ist wie im Tierheim. Du kriegst eine Broschüre, da drin sind die Kinder. Hallo, mein Name ist Marvin und ich spiele am liebsten mit Sesamstraße-Figuren und ich zock gern. Mhm. So, solche Broschüren werden ausgehändigt und das ist so. Mhm. Ne? Und dann kommst du zu einem Wochenende, wo die ganzen Kinder da sind, die zur Adoption freistehen und du sollst so connecten. Und das Thema von dem Nachmittag ist Superhelden gewesen, sag ich mal. Die beiden Jungs kommen jetzt also mit Superhelden, mit Superman-T-Shirt. Das nächste Lesbenpaar, was aus dem Auto steigt, neben ihnen hat auch Wonder dasselbe Woman. T-Shirt an. Achso. Und dann kommen Eltern, die in super Kostüme mit Torte und alles und die bestechen die Kinder mit Süßigkeiten und so. Also es ist ein Kampf um diese Kinder und dieser Gabriel ist total angepisst. Er sagt, das ist ja schlimmer als alles, was ich bisher erlebt habe. So kann man ja nicht um ein Kind konkurrieren. Doch, und dann wie sich die Eltern gegenseitig wegmobben von dem süßen blonden Mädchen. Alle wollen das süße blonde Mädchen, keiner will das schwarze Kind und so. Wie es so ist, also widerlich, aber so ist es, so stell ich es mir auch vor. Naja, und der Gabriel sagt, ihr könnt mich alle mal und geht ins Nachbarzimmer und sagt, ich mache hier gar nicht mit. Und wer liegt da unterm Sofa und versteckt sich? Ein 7-jähriger, hochkomplizierter kleiner Junge, der auch sein Leben hasst und die Welt hasst und die Sozialarbeiterin sagt, der ist unadoptierbar, wenn der jetzt noch einmal, der war schon dreimal wieder zu uns geschickt worden. Und dann reden sie mit der Pflegefamilienmutter, wo der immer wieder zurückgeschickt wird. Und die sagt auch, also das ist hier der komplizierteste Fall von allen, geht gar nicht. Aber was passiert? Natürlich hat der die Connection zu diesen beiden Jungs. Und so entwickelt sich diese Beziehung sozusagen. Und dann wird man da so durchgeführt, dass es am Anfang darf man mit dem 2 Stunden sein, am nächsten Tag 6 Stunden, dann darf der Mann einen Tag kommen, aber nicht übernachten, dann darf er mal ein Wochenende kommen, wie es so ist, ne? Mhm. Dieser Prozess der Adoption wird wirklich toll, toll gezeigt und immer die Sorgen von dem Gabriel in Rückblenden, warum und so weiter. Und dann diese uralte Drag Queen in seinem Job, die ihm zuredet und das ist seine Chosen Family, die einzigen, wo er sich aufgehoben fühlt und so. Also richtig, richtig schön. Und auf der anderen Seite die Behörden, die immer prüfen und jede neue Diskriminierung von diesem Gabriel, die setzt neue Traumata-Erinnerungen frei und so weiter. Also es ist richtig, richtig gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann ist Schluss. Es passiert noch etwas, was ich nicht verrate. Und dann ist Schluss. Wo es gerade erst losgeht. Es ist klar, dass der Junge dann doch von denen adoptiert wird. Das ist dann irgendwie klar. Die haben es geschafft und der Junge ist irgendwie eine Herausforderung natürlich und ein Arschlochkind und ein süßer Junge und alles in einem. Aber das ist jetzt, das hat das Schicksal denen jetzt rangespült so. Und dann ist Schluss nach 3 Folgen. Und ich habe das gar nicht, ich habe natürlich eine Woche gewartet und habe gedacht, wann kommt die neue Folge, dass das Schluss sein könnte, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Also sowas Dämliches.
Wahnsinn.
Dass dann gerade Schluss ist.
Es ist auf eine zweite Staffel hingeschrieben, die hoffentlich produziert wird.
Ja, also so gutes Fernsehen. Guckt es.
Ich kann Tatjana da nur unterstützen. Das ist wirklich ganz wunderbar. Wer die Chance hat, das zu sehen und einen Weg findet, das zu tun, sollte das definitiv machen.
Also das kann einem leicht wegrutschen zwischendurch, weil ich habe davon auch nichts gehört. Ich habe es zufällig entdeckt.
Also ich war schockiert, als du mir geschrieben hast, du hast ja so eine Liste von Sachen in der WhatsApp-Gruppe und hast dann geschrieben, du möchtest über Lost Boys reden und Fairies. Und ich war so, Tatjana redet über Vampire.
Nein.
So, also A, habe ich über den Film schon geredet und B, Tatjana, Vampire, what? Und Fairies, dann dachte ich, okay, maybe it's a title. Also es war mir auch komplett fremd und ich habe nichts davon mitbekommen. Also
Trotzdem nochmal an dieser Stelle, wer die 80er verstehen will, sollte Lost Boys gucken.
Yes. Schön.
Ich werde wirklich ein guter Tipp.
Mich auf die Suche machen und es sicherlich auch finden, weil ich ja weiß, wo man gucken muss.
Ja. Da findest du übrigens auch Bonus-Track, auch so eine schwule Komödie, die man sich so weggucken kann.
Ja.
Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, alles schick.
Ja.
Aber habe ich auch nichts von gelesen. Nicht
also, weil du gerade gesagt hast, böse alte Drag Queen, Priscilla soll ja neu. Also soll ja einen zweiten Teil bekommen mit dem Originalcast.
Die haben den Bus gefunden. Weißt du, dass sie den Bus gefunden haben?
Es soll aber jetzt einen neuen Teil geben mit dem Originalcast.
Das wäre schön.
Ja.
Doch.
Ist mehrfach angekündigt
worden. Also, das wäre toll.
Ja, ich habe so ein bisschen Sorge, wie das Buch wird, weil damals hatten die natürlich auch eine Freiheit beim Schreiben, die sie heute vielleicht nicht mehr so haben. Und ich weiß nicht, ob das...
Also dadurch, dass... Dadurch, dass die absolute Originalcrew ist, also Originalautor und Autorin, Originalregisseur und der gesamte Cast... Also zumindestens, die sind alle drei im Originalcast so gut im Geschäft, dass sie das nicht machen müssen.
True.
Und wenn sie es machen, dann wird es, glaube ich, gut sein.
I hope so, I really hope
so. Das wäre wirklich schön. Und die haben wirklich nach 25 Jahren in irgendeiner Farm im Outback in Australien, haben sie den Originalbus gefunden, der da vor sich hinschimmelte. Jetzt haben sie ihn restauriert und er ist im Museum.
Na guck, das ist doch schön.
Auch schön.
Wo wir also gerade gesprochen haben von Priscilla und von Vampirfilmen, will ich eine kleine Sache noch einwerfen, die ich gesehen habe und wo ich überhaupt keine Erwartung hatte, to be honest. Der Film heißt Slay und ist tatsächlich Priscilla meets From Dusk Till Dawn.
Barbie und ich mochten
on paper.
Du hast ihn doch gar nicht gesehen, Paul.
Ich habe die Hälfte gesehen, heute Morgen. Ich bin extra 6 aufgestanden.
Es spielen tatsächlich 4 Drag Race Girls mit, wo ich jetzt erstmal dachte, okay, das ist kein Merkmal für, also ich will über das Franchise natürlich nichts Schlechtes sagen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Merkmal von einem Film, wo du sagst, okay, dann wird das auf jeden Fall ein guter Film, sondern man denkt ja dann eher, das ist so ein Money Grab irgendwie. Ne?
From Russia with
wir
Money.
Die Bianca Del Rio Filme. Wir haben zu irgendwas Ja gesagt, weil wir halt mitspielen durften. Und so ist es tatsächlich nicht. Also alle 4, die mitspielen, spielen gut. Nein. Trinity the Tuck, Crystal Method, Heidi M. Closet und Caramel von Drag Race UK. Die spielen alle gut, tatsächlich. Der Film ist halt so ein Fang-Flick irgendwie. Die sind halt in so einer Bar und dann sind überall Vampire und die Queens schlagen halt um sich und meucheln die Leute ab und das ist irgendwie, it's entertaining. Es ist nicht so schlimm, wie ich erwartet habe und man kann das gut gucken, wenn man eben keine hohen Anforderungen hat.
Die Anforderung ist Minimum, dass es mit Gaia-Wally hier oder mit Im Himmel ist die Hölle los.
Es ist ja kein Super-Trash.
Es ist
doch, es ist.
Und außerdem, Geierwalli und Im Himmel ist die Hölle los, sind gar nicht schlecht, sonst würden wir 30 Jahre später nicht mehr darüber reden.
Ich sag ja, das ist der Maßstab und dagegen kacken wir ab.
Qualitätsmerkmal.
Ja.
It's a different genre.
Total.
So. Was ich übrigens auch noch geschaut habe, weil ich so verzweifelt war wegen Sommerloch, Loudermilk. Habt ihr das gesehen?
Nein.
Ja. Furchtbar.
Ich fand's nicht gut.
Ich habe 2 Staffeln lang geschaut und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum.
Du hast es 2 Staffeln lang geschaut, warum?
Na, weil das so durchlief. Ich bin zwischendurch eingeschlafen und dann war ich Staffel 2.
Ich habe die Hälfte der ersten Staffel gesehen und dann gedacht, oh nee.
Ja, oder habe ich vielleicht sogar 3 geschaut?
Habt ihr was gehört von dieser Es gibt einen Sechsteiler oder Achtteiler von einem schwarzen amerikanischen Comedian, schwul, der sich mit der Kamera die ganze Zeit verfolgt
und seine
Liebesgeschichte.
Der Typ, der mit Tyler, the Creator, der in den verliebt war, und das ist eine seiner guten Freunde, und das hat er öffentlich gemacht, diesem Ding. Hochproblematisch, das ganze Ding. Ich habe es noch nicht geschaut.
Krass, ganz aber, krass. Es gibt gute und schlimme Folgen in diesem. Ich habe das geguckt und das ist auch so mitgelaufen, und ich habe überhaupt keine Meinung, ob ich das jetzt ganz schlimm finde oder ganz mutig.
Also, ja, was ist das? Was
ich weiß auch nicht, wie er heißt und wie es
Aber es ich packe es in die Shownotes. Krasses Ding. Es hat ein paar Wellen geschlagen vor ein paar Monaten. I'm gonna watch it again. So, eine Sache zum Schluss. Großes Ding.
Er ist doch noch. Du doch auch. Machst du nicht noch?
Das kündige ich ja gerade an, also zu meinem Schluss.
Oh, genau. Jetzt Trommelwirbel.
Paulchen macht danach noch was. Also,
Paulchen hat ja drei Sachen.
Ja, aber von mir kommt jetzt das zweite. Mhm. Und das zweieinhalb, dreiviertelste, whatever. Das Ding ist, ich habe vor wirklich erst 4 Tagen den Trailer gesehen. Der tauchte gerade auf, weil das Ding gerade ganz neu, in meiner Wahrnehmung ganz neu angekündigt wurde. Ja. Es war noch nicht auf dem Markt, in meiner Wahrnehmung. Es gab nur den Trailer. Und ich dachte schon beim Schauen, boah, ist das toll. Ich will das unbedingt sehen. Und dann hatten wir in der Vorbereitung für die Folge, habe ich dann eben Slay, diesen Vampirfilm da in die Gruppe geteilt und sagte, ich mache wahrscheinlich das als zweiten. Und Tatjana so, boah, ich habe nach 12 Minuten ausgeschaltet, ganz schlimm. Mach doch, Achtung Trommelwirbel, The Great Lillian Hall. Und ich so, hä, der ist doch noch gar nicht draußen. Sie so, doch, muss nur gucken. Ich habe dann geguckt und ja, der ist tatsächlich draußen so.
Man
und
muss auch jetzt das muss halt finden.
Euch fest. Also, erstmal, wenn man drauf guckt, denkt man, es ist eine neue Ryan Murphy Produktion, und der hat endlich aus all den Fehlern der letzten 12 Staffeln American Horror Story gelernt und hat die Besten des gesammelten Casts wieder zusammengebracht, weil die Chemistry so amazing war. Ist es nicht, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist Jessica Lange in der Hauptrolle. Wir haben auch Kathy Bates, wir haben auch Lily Raab. Also, tolle Schauspielerinnen, die da zusammenkommen.
Lily Raab ist Misty Day, muss man dazu sagen.
Ja, ist auch Misty Day, genau. Das Ding hatte Premiere am 31.05. Es ist ein Fernsehfilm. Also es gibt jetzt schon totalen Preis-Award-Buzz, dass sie dafür einen Emmy bekommen wird. Also sind sich alle fast sicher eigentlich, weil es wirklich doll ist. Es ist loosely based auf einer Frau, die es tatsächlich gab, Marian Seldes, die war eine Theaterlegende und ist die Tante der Drehbuchautorin Elizabeth Seldes Annikone, also die, die das Drehbuch geschrieben hat für The Great Lillian Hall. Es gibt eine Doku, die nennt sich nur Marian, die über den Verfall, über die letzten Jahre dieser Schauspielerin gemacht worden ist. Die ist sehr, sehr, sehr ähnlich, glaube ich, zu der Maria Schell-Doku und hat auch mehr oder weniger verbatim die gleiche Kritik abbekommen, nämlich, dass es Ausbeutung ist und dass man solche Leute so nicht zeigen darf. Mhm. Das lassen wir so stehen, das wollen wir gar nicht einordnen. Ja, es ist, ich will mal mit meiner unpopular opinion einsteigen. Ich habe bis zu diesem Film gedacht, Jessica Lange ist eine total überbewertete Schauspielerin. Ich fand, die Barbie ist sehr gut besetzt worden von Ryan Murphy. Die kann sehr gut diese Southern Belle, die kann auch die Joan Crawford, habe ich ihr noch, immer so eine breathy überspannt. Ja. Sobald sie emotional wird, kommt sie immer ganz hoch mit der Stimme.
Und der Mund zuckt.
Ja.
Das ist im Prinzip die amerikanische Hannelore Elsner.
Bisschen. Und es ist aber nicht so kaputt. Aber es war in meinem Kopf, war die halt immer sehr, sehr gut besetzt für die Rollen, die sie gespielt hat, weil sie da einfach sehr gut reingepasst hat. Sie konnte mehr oder weniger Variationen
von sich selbst spielen. Aber einmal Gorilla, immer Gorilla.
Same shit. Ja. So. Und bin auch mit dieser Meinung in diesen Film rein. Und ja, ich habe die Meinung revidieren müssen. Ich finde sie jetzt wesentlich besser, als ich sie vorher fand. Denn die hat da, finde ich, ein Meisterwerk abgeliefert an schauspielerischer Finesse auch. Die Story ist relativ schnell erzählt. Lillian Hall, die Frau, die sie spielt, ist quasi die größte Broadway-Theaterlegende ihrer Zeit. Sie wird genannt The First Lady of American Theater. Sie ist zum Zeitpunkt des Filmes 49 Jahre schon auf der Bühne, hat 206 Stücke gespielt. Und auch ein Zitat aus dem Film, no play has ever been written that could defeat the great Lillian Hall. Also, ne, die hat alles meistern können. Die ist quasi die amerikanische Theaterlegende schlechthin. Und wir begegnen ihr am Anfang des Films in ihrem wirklich wunderschönen Apartment, das so den Central Park überblickt mit so einem schönen Balkon.
Das sie wahrscheinlich in den 50er Jahren für $10,000 gekauft hat. Oder
Und eine Flasche Wodka. Ja, seriously. Und sie bereitet sich vor, das sind sehr schöne Bilder, es ist Sommer in New York, es ist überall Sonnenlicht, und sie bereitet sich vor, sie schläft in ihrem schönen Bett, hat also Perücken, darüber müssen wir nochmal reden. Die Perücken in diesem Film, it's all a little bit much. Auch ihre, es ist sehr viel, sehr langes Haar, aber und sie bereitet sich vor für ihre nächste Rolle und das Stück, für das sie probt, ist der Kirschgarten von Tschechow. Das ist tatsächlich sein letztes Stück. Auch das ist ein kleiner Hinweis. Er ist ein halbes Jahr nach der Premiere gestorben. Und in den ersten Szenen gibt's immer wieder diesen Schnitt, wie sie quasi in ihrem Alltag Szenen und Textstellen aus dem Stück in ihrem Alltag benutzt und die Leute sehr verwirrt zurücklässt, weil die halt oft gar nicht dahin passen, aber sie sagt die halt, und man denkt sich, okay, es ist eine Künstlerin, die sich vorbereitet, sie die übt ihren Stoff, die ist da so drin. Kurz später denkt man dann aber schon, vielleicht verrutscht da einfach auch schon die Grenze zwischen Realität und Fiktion und Theaterbühne.
Erzähl was zu ihrer Haushälterin.
Kathy Bates ist ihre Haushälterin. Ja. Ich glaube, Edith heißt sie.
Ganz toll.
Und die spielt das toll. Die spielt das wirklich toll. Ich meine, die ist immer toll, aber das spielt sie toll. Die sind eine sehr, sehr enge Beziehung. Keine lesbischen Konnotationen dabei. Die sind einfach echt sehr gute Freunde. Und die ist ihre ganze Karriere, glaube ich, bei ihr gewesen und hat geholfen.
40 Jahre an ihrer Seite.
Einfach Girlfriends, ohne dass jemand die Vorhänge
aufmacht. Nein, es ist all about Eve. Thelma Ritter, die
bezahlt.
Rolle ist
immer bezahlt.
Ja.
Sie ist aber jetzt nicht Rebecca, also ne, soweit geht's
nicht.
Nein.
Sie ist genau wie Support bei Bette Davis und Thelma Ritter. Das war sozusagen die Blaupause dafür. Ganz toll.
Die Männer sind auch schön besetzt. Wir haben einmal Pierce Brosnan als ihren Nachbarn, wo ich zwischendurch dachte, ist der fiktiv? Also bildet sie sich den auch schon ein oder ist der wirklich da? Der macht das sehr schön. Das ist ein Künstler, so ein Holzbildhauer, der da immer so abends kiffend auf seinem Balkon sitzt und in seinen späten 70ern auch noch da einen Besuch empfängt und so. Mit dem hat sie so einen ongoing Flirt. Das sind immer sehr schöne Szenen. Und wir haben das heiße Geschleuder Jesse Williams, der für die Leute unter euch, die solchen Dingen zugetan sind, ihr könnt gerne mal Jesse Williams Nudes googeln. Der hat bei dem Broadway-Stück Take Me Out
sein heißes Geschleuder.
Hat er eine längere Nacktszene und hat da längere Dinge auch länger mit sich rumgetragen und davon gibt es illegalerweise Fotos und das kann man sich sehr schön angucken, nur mal so. Aber der macht das auch, der kann auch tatsächlich auch Schauspielern, he's not only hung, he's also talented. Und Edith und sie sind halt in diesem Apartment und sie bereitet sich auf diese Rolle vor. Wir begegnen kurz ihrer Tochter, Lily Raab. Die haben ein angespanntes Verhältnis, unter anderem auch, weil eben die Mutter Schauspielerin ist, die für ihren Beruf lebt. Der Vater war Regisseur, der auch für seinen Beruf gelebt hat. Und da war für das Kind nicht so wahnsinnig viel Platz, also eigentlich gar keiner. Und das hat das Kind offensichtlich nicht gut verwunden.
Übel
die lebt
genommen.
Mittlerweile ein Leben, was irgendwie ganz okay ist. Hat selber eine Familie gegründet, aber sie strauchelt nach wie vor und die Ressentiments, die sie ihrer Mutter gegenüber berechtigterweise hat, trägt sie nach wie vor mit sich rum.
Kleine biografische Side-Note, Lily Raab ist ja die Tochter einer amerikanischen Theaterlegende, nämlich von Jill Clayburgh, die leider vor ein paar Jahren auch an Krebs gestorben ist. Und auch da gab es Diskussionen in der Rezeption des Films, inwieweit das vielleicht auch autobiografisch unterfüttert wird, was da gespielt ist.
Postcast from the Edge und so, ne? Ja, was ich total gut finde, auch was die Dramaturgie angeht, ist, dass, also Lily Raab will von ihrer Mutter $8,000 haben, weil sie für das Kind, das sie hat, kieferorthopädische Geschichten zahlen muss. Das ist in Amerika alles wahnsinnig teuer. Und für die Mutter wäre das ein Klacks, das zu bezahlen. Machen wir uns nichts vor. Die hat Geld aus allen Körperöffnungen kommend. Aber die weicht ihrer Tochter wissentlich aus. Sie weicht dieser Diskussion wissentlich aus. Sie weiß ganz genau, was sie will. Das formuliert sie auch. Nicht ihrer Tochter gegenüber. Und sie weicht ihr aus. Und ich finde es total schön, wie sie die Beziehung der beiden durch den Film erzählen, anhand dieser einen Konversation, die nie stattfindet. Und wie die Mutter immer wieder ausweicht und wie sie es immer wieder versucht und wie es immer wieder, es gibt dann später noch in New Jersey so eine Szene beim Haus der Tochter, wo sie draußen auf der Veranda sitzen und wieder ist die Tochter kurz davor zu fragen und die Mutter weiß das und kriegt aber irgendwie anders die Kurve. Ich fand das erzählerisch einen ganz tollen Kniff. Generell stellt sich die Frage, sollten Schauspieler Kinder haben? Die Mutter stellt diese Frage auch und das ist eine Frage, die man mal diskutieren kann.
Die also, können, sie gerne, mit die können sie gerne mit Shirley MacLaine oder anderen Leuten diskutieren.
Wenn das solche egozentrischen Supermonster sind, yes, die nur für die Kunst leben, yes, dann ist natürlich ein Kind auf verlorenem Posten. Yes. Das ist ja nur Selbstbeiräucherung der Mutter.
Es wird aber anders natürlich auch gewertet, wenn es Frauen sind. Ne, bei Vätern ist das total normal, dass die nur für ihren Beruf leben und das Kind halt auf der Strecke bleibt. Das muss halt die Mutter auffangen. Das ist
genauso schlimm, finde ich.
Ja, aber es wird anders bewertet bei uns. Gut. Wenn das die Mutter ist, wird es anders bewertet. Das ist so.
Aber es ist echt fies.
Ja, ist es. Und wir sehen sie halt, ne, sie probt für dieses Ding und bereitet sich auf die Premiere vor, die in wenigen Wochen bevorsteht, und strauchelt halt immer wieder. Sie vergisst den Text, sie kann sich nicht konzentrieren, Dinge fallen ihr nicht ein, sie hat auf der Bühne Aussetzer, sie kriegt Halluzinationen, sie sieht plötzlich ihren verstorbenen Mann irgendwo auftauchen. Und
du weißt die erste Hälfte des Films nicht, ob das jetzt alles so ist oder ob das nicht so ist. Das ist
also schon, natürlich
fehlt es keinem natürlich.
Ja. Sie weiß es ja erstmal gar nicht. Ne? Erstmal merkst du nur, okay, sie hat komische Slip-Ups. Gleichzeitig denkst du dir, okay, vielleicht ist das ihr Prozess, vielleicht ist irgendwas anderes los. Und dann, weil man sich eben Sorgen macht, weil sie auch eine Producerin haben, die irgendwann sagt, okay, das reicht jetzt nach dem 15. Ich habe alles vergessen, und dann rastet sie aus und beleidigt den ganzen Cast. Sagt die irgendwann, okay, es reicht jetzt, wir müssen die jetzt zu einem Arzt schicken, und zwar einem von uns, und der muss die mal einmal durchchecken, um zu gucken, ob wir in 2 Wochen eine Premiere haben oder eben nicht.
Ja.
So, weil da hängt viel Geld dran. Wir haben einen Understudy, die kann sofort einspringen, aber wir müssen eine Entscheidung fällen.
Und
er will das nicht, weil er sagt, auf
Kirschgarten alleine ist schon finanzielles Risiko.
Ja.
Ohne die wäre es gar nicht möglich.
Ja. Und er sagt, er will das nicht, weil er sagt, es geht nur mit ihr, ohne sie hat das
der
Stück
Regisseur.
Keine, genau, hat das Stück keine Zukunft, weil wenn wir keinen Namen haben, kommt keiner Tschechow angucken. Mhm. Ist so. Mhm. Ja, und bei diesem Check-up fällt dann eben auf, der Arzt ist super, der Arzt macht relativ kleine, schnelle Tests mit ihr, so kognitive Sachen, sie soll sich an was erinnern, sie soll ein Blatt falten und so. Und dann wird halt klar, nachdem man dann auch ein MRT gemacht hat, okay, sie hat halt tatsächlich Demenz. Und
zwar die Sorte, die schnell kommt und heftig wird.
Na, sie hat die schon 2 Jahre so, aber genau, ab jetzt ist es relativ wahrscheinlich relativ rasant bergab.
Ja.
Und dann schauen wir ihr halt dabei zu. Also einerseits wie eine Frau, die hundertprozentig in Control of her Instrument war, immer als Schauspielerin dieses Kalibers. Ne? Sie beherrscht ihren Körper, sie beherrscht jede Faser ihres Körpers, sie beherrscht Erinnerungen, sie beherrscht Emotionen. Und plötzlich fällt ihr die Kontrolle aus der Hand. Und wir schauen ihr dabei zu, wie diese Fäden ihr aus der Hand gleiten und wie sie immer versucht, die wieder zu greifen, und schafft es aber nicht oder schafft es teilweise und dann aber wieder nicht. Und das ist natürlich das eine, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das andere ist natürlich auch die Beziehung zur Tochter, die wir anschauen, dass sie sich jetzt mit dem letzten Akt ihres Lebens konfrontiert, fragt, waren das die richtigen Entscheidungen? Habe ich als Mutter total versagt? Hätte ich mein Leben anders gestalten sollen, damit das Kind glücklicher ist? Wäre das vielleicht besser gewesen? War es egoistisch und narzisstisch, meiner Erfüllung nachzurennen immer und dem Publikum verpflichtet zu sein, anstatt meinem Kind? Die Tochter sagt irgendwann, das fand ich eine tolle Szene, sie hat gesagt, du wolltest nie Mutter sein, du wolltest die Rolle spielen einer Mutter. Und das fand ich, das hat glaube ich bei ihr auch sehr gesessen, und da war ich auch so. Und dann gibt es einen Showdown, eine Szene im Krankenhaus, vor der ich euch warnen will, weil die sehr, sehr, sehr intensiv ist, aber auch sehr, sehr schön, aber grauenhaft gleichzeitig. Ihr müsst diesen Film schauen, der wird irgendwann nach Deutschland kommen, so viel ist sicher. Die Frage ist, wie lange das dauert. Wenn ihr das nicht aushaltet, wisst ihr, wo man sowas gucken kann, bin ich sicher. Ihr müsst diesen Film schauen.
Ja.
Der hat mich sehr bewegt. Ich habe vor allen Schauspielenden in diesem Film großen Respekt. Da hat wirklich jeder einen Hammerjob gemacht. Die Regisseurin hat einen Hammerjob gemacht. Oder die Regisseurinnen? Regisseur? Steht hier gar nicht. Habe ich nicht aufgeschrieben. Nee. Aber ja, ich habe meine Meinung über Jessica Lange revidieren müssen. Und das ist großes, großes, großes Kino, großes Fernsehkino, was auch immer. Muss man gesehen haben.
Ja. Ich bin da ganz bei dir. Noch eine kleine Anekdote zur Produktionsgeschichte. Frau Leng ist auch deswegen von diesen Frauen umgeben, mit denen sie allen schon gearbeitet hat, weil nachdem Frau Leng besetzt worden ist, hat man sie gefragt, who would you like? Und dann hat sie natürlich, also Frau Leng und Frau Bates sind, seit sie zusammen in American Horror Story gearbeitet haben, das ist inzwischen auch fast 10 Jahre her, eng befreundet. Frau Bates hat auch keine ganz unkomplizierte Geschichte. Frau Bates wird wahrscheinlich einer der Stars der kommenden Fernsehsaison werden, weil sie ja die Hauptrolle in Matlock spielt. Mhm. Also sie ist der weibliche Matlock ab dem nächsten Jahr. Mhm. Und Lilly Rabe ist, wie gesagt, auch eine gestandene Schauspielerin, ja. Die auch in New York immer wieder Theater
spielt. Auch Theater spielt, eben, genau.
In immer wieder Theater spielt. Die haben alle drei immer wieder Theater gespielt.
Mhm. Jessica spielte während der Dreharbeiten, glaube ich, sogar.
Genau, also genau. Und Kathy Bates ist ja vor Misery eigentlich die Grande Dame des amerikanischen Theaters gewesen. In Frankie und Johnny hat sie auch einen Tony gewonnen und so.
Naja, Fried Green Tomatoes,
so, Hollywood-Star. Aber naja, bevor die ihre inzwischen mehr als 100 IMDb-Credits aufgefangen hat, hatte die schon in 50 oder 60 Stücken wirklich brilliert. Frau Lang ist ja spät zum Theater gekommen, ist aber inzwischen auch eine von den ganz Großen. Also die spielt dann solche Sachen wie A Long Day's Journey into Night, ein viereinhalb Stunden langes Stück, achtmal die Woche, muss man auch erstmal machen.
Die macht so ein bisschen die Catherine Hepburn-Nummer jetzt. Die wird im Alter immer besser und die wird tot von der Bühne fallen.
Was ich halt, das knüpft dann das an, was Paul sagt, was ich halt toll fand, war, dass sie wurde ja über die Jahre auch immer wieder interviewt, was sie davon hält, wo es jetzt mit American Horror Story hingegangen ist und wie Ryan Murphy besetzt und so und ob sie zurückkommen wollen würde, und hat sie ja gesagt, will ich nicht, weil das, was wir mal hatten, war halt ein krasser Cast, so, wir waren gute Leute, die immer zusammengespielt haben, das war, ne, das hat sich gegenseitig begünstigt und bestäubt und befruchtet, ja. Und als dann irgendwann, ne, Leute, die er hot gefunden hat und Leute, die halt gerade irgendwie PR-mäßig oben auf der Liste standen, da reingewürfelt wurden und dafür die talentierten Menschen rausgewürfelt wurden, hat sie gesagt, also wenn es kein Ensemble ist, habe ich keinen Bock. Und dass sie quasi ihr Traumensemble dahin gecastet hat, ist natürlich groß. Super.
Wenn wir ja, gerade dabei sind, falls mal jemand was wirklich Quälendes sehen will für geschlagene 45 Minuten, es gibt ja diese Variety-Serie auf YouTube, Actors on Actors, und eine dieser Folgen, die, also, die sind auch gut dieses Jahr, bis auf eine, da haben sie komischerweise Kim Kardashian und Chloe Sevigny nebeneinander gesetzt. Chloe Sevigny ist eine brillante Schauspielerin, die auch 45 Minuten lang es schafft, so zu tun, als würde sie auch nur einen Arschwisch interessieren, was Frau Kardashian da abzusondern hat, die ganze Zeit über Make-up, Perücken und Mode redet. Und es ist wirklich so ein bisschen peinlich. Und das alles nur, weil sie sich in der letzten American Horror Story nicht völlig zum Otto gemacht hat. Aber egal.
Da gucke ich lieber Reality Stars im Dschungel auf RTL Plus.
Du darfst nicht vergessen, Frau Kardashian, du kannst ja viel über Frau Kardashian sagen, aber sie weiß eine Sache, sie weiß, wie man Geld verdient. Die Frau ist inzwischen Milliardärin und
ja, aber trotzdem dumm.
Und Schatzi, dumm wie die Wand, das, darum geht's ja nicht, aber sie steht halt auf, sie ist halt wie die Wand, steht gerade
und halte sie nicht für dumm.
Nicht dumm, aber uninteressant.
Nur weil jemand geschäftstüchtig
ist, halt muss sein. Gleichzeitig, also ne, dass sie jetzt zum Beispiel mit dem neuen Tesla rumfährt die ganze Zeit, wir wissen alle, wofür Elon Musk steht, und wenn sie für die Dinge steht, für die sie vorgibt zu stehen.
Das einzig Gute, was ich über sie sagen kann, ist, dass sie die neue Liz Taylor-Doku finanziert hat, die jetzt in Cannes Premiere hatte, und zwar
ohne Lindsay Lohan. Aus der Portokasse.
Nein, und zwar ohne Lindsay Lohan. The Lost Tapes.
Ja.
Also Liz Taylor hat scheinbar 9 Stunden Tonbandaufzeichnungen hinterlassen über ihr Leben.
Ach so, wie Marilyn.
Und das hat sie jetzt, genau, das kommt jetzt bald als Doku. Da freue ich mich
drauf. Um sich nicht zu Tode zu langweilen, spielt bei euch gerade mit ihren Nippeln.
Du, wenn ich keine Karten spiele, auf dem Handy mehr machen darf.
Bevor ich zum mörderischen Abschluss dieser Folge komme, noch eine kleine Anekdote. Wir haben uns ja vor 2 Folgen, glaube ich, gefragt, was mit J-Lo eigentlich los ist und warum das so alles so schlimm ist. Und ich habe ja vorausgesagt in dieser Folge, dass J-Lo in den nächsten 2 Jahren irgendwas finden wird, mit dem sie endlich eine Oscar-Nominierung einfeiern kann.
Aber nicht dieser Actionfilm.
Ich muss gestehen, ich war etwas schockiert, als ich letzte Woche von dieser Besetzung erfahren habe. J-Lo wird die Hauptrolle in der Verfilmung von The Kiss of the Spider-Woman, dem Musical, spielen.
Not gonna be an Oscar,
darling. Also das wird die
Golden Raspberry.
Wie gesagt, das Musical ist mein Lieblingsmusical aller Zeiten. Und die Rolle ist wirklich fantastisch. Wer mal hören will, wie man das machen sollte, kann gerne nicht die Chita Rivera-Fassung, sondern die Fassung mit Vanessa Williams. Die gibt es auf allen möglichen Streaming-Portalen als Download. Du kannst hören, dass diese Frau singen, spielen und tanzen kann.
Yes.
Ich weiß nicht, ob J-Lo singen, spielen und tanzen kann.
Sie kann spielen und tanzen.
So, Oh, und diese, ihr seid also so diese,
kann
und,
auch singen.
Nein.
Nein, doch. Also singen kann sie wirklich nicht. Wer, oh, wer, nein. Wer, das, wer wissen will, wie J-Lo wirklich
singt. So hübsch.
Wer J-Lo.
Und deswegen kann sie auch singen.
Also man kann also, wenn man Tatjana ist, kann man da so hingucken und sich das einbilden, ja, dass das gut klingt.
Ja. Wer wissen schaut will, das mit Ton aus, wer will, die ganze Zeit, sie ist so hübsch, sie kann so schön singen.
Wer wissen will, ob J-Lo
singen, diese Stimme an.
Wer wissen will, ob J-Lo singen kann oder nicht, kann mal J-Lo Saturday Night Live und Autotune googeln.
Arme. Und jetzt ist sie schon wieder verlassen worden von ihrem Mann.
Na, noch ist sie nicht verlassen.
Es, nee? Gibt ja, es so. Wird ja gemunkelt innerhalb der Showbiz-Branche. Wird ja gemunkelt, dass sie, sie gibt ja vor, dass sie die Tour abgesagt hat, weil sie sich um ihre Ehe kümmern will.
Ja.
Und es, well, gibt jetzt, es gibt jetzt die Gerüchte, dass sie die Ehekrise quasi nur fingiert haben, gespielt haben, damit sie, das ohne Face toll. Zu verlieren, die Tour absagen kann, für die sie nämlich keine Tickets verkauft. Nee,
natürlich nicht. Super Flop.
So, die wurde ja dreimal umbenannt und es hat immer noch keine Ticket-Sales. Jetzt hat sie die ganze Tour abgesagt. Ja. Auf dem Papier, um eine gute Ehefrau zu sein, weil sie sich um ihre Familie kümmern muss. Wow. And in reality,
maybe das wird höchstwahrscheinlich stimmen. Das glaube ich sofort.
Das war eine weitere Episode aus unserer beliebten Reihe J-Lo, This Doesn't Work.
Ja. Die Arme. Aber apropos Schicksalsschlag, wir haben noch nicht über Celine Dion geredet.
Ich werde auch ganz weich.
Ganz bescheiden, wenn ich das sehe, die Arme. Die ist ja immer so ehrlich. Die ist ja ehrlich, wenn sie lustig ist und reißt dumme Witze und macht Späßchen.
Ja.
Und jetzt ist sie genauso ehrlich, leider ein bisschen zu ehrlich.
Nein, ich liebe alles. Oder? Aber my heart goes out to her. Ich bin kein Fan, aber
ich
wünsche ihr wirklich nur Gesundheit und Glück und friedliche Momente.
Die Schnipsel, die ich bisher gesehen habe, die sind wirklich schlimm. Dieses kleine eingefallene Pflaumengesicht von der. Und
na, meine Frage ist so ein bisschen, meine Frage ist so ein bisschen, warum? Weil irgendwie, es mag kaltblütig klingen, aber welchen PR-Wert hat sie davon, sich so vorführen zu lassen?
Es geht nicht um PR-Wert, dass sie lässt sich nicht vorführen. Es geht ihr um, die hat
Ehrlichkeit den Fans gegenüber.
Genau, es geht um die Fans. Sie sagt, die vermisst die Fans mehr als das Singen. Sie vermisst den Kontakt zu ihren Fans, weil das ist die große Liebe ihres Lebens gewesen, neben ihrem Mann. Die steht seit sie 12 ist auf der Bühne und hat immer dieses, die Menschen hinter dem Scheinwerfer, die Menschen in der Dunkelheit, the face is in the dark.
Ja.
Das
glaubt die wirklich.
Barbara glaubt das auch. Das ist ihre Liebe. So, das sind die Menschen, mit denen sie ihr ganzes Leben verbracht hat, die ihr ganzes Glück ermöglicht haben, die ihre finanziellen Geschichten ermöglicht haben. Und denen fühlt sie sich verbunden. Und gleichzeitig vermisst sie den Applaus und die Liebe und die Aufmerksamkeit. Und also, ne, wenn sie schon nicht auf der Bühne stehen kann, will sie irgendwie anders connecten zu denen. Und das macht sie eben, indem sie jetzt sich vor die Kamera stellt und sagt, okay, und this is the truth. Ja. Und das liebe ich sehr an ihr.
Liebe ich auch. Denk an Hella von Sinn, die in Köln, wenn es ihr schlecht ging, hat die sich ein Plakat gemalt, darauf stand, ich beantworte jede Frage, hat sich einen Campingstuhl genommen, hat sich in Köln im Park gesetzt, 3 Flaschen Bier aufgemacht,
wenn du das sagst,
und gewartet. Und dann hat sie alle Fragen der vorbeilaufenden Passanten beantwortet, einfach damit sie das Gefühl hat, noch gemocht zu werden.
Ja.
Siehst du? Und
diese Tragik ist ein bisschen auch bei Celine Dion, die glaubt eben auch, die braucht die Liebe und sie empfindet sie Liebe. Aber ihre persönliche Wahrheit ist, dass sie die braucht.
Ja.
Und deswegen hat sie die Doku gemacht. Das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, voll.
Ich wäre vielleicht sogar auch ähnlich.
Ich finde, also bin ja Meisterin im Hosen runterlassen öffentlich und ich finde das überhaupt nicht weird. Ich finde,
Du bist auch Meisterin darin, dich zurückzuziehen, wenn es peinlich wird.
Ja, aber ich finde, es ist eine klare Haltung, sich hinzustellen und zu sagen, ich will eben nicht nur das teilen, was schön ist und glamourös ist, sondern ich fühle mich eben auch verpflichtet, dann zu zeigen, wenn es nicht so ist.
Und es kann auch sein, dass es ihr den Drall gibt, weiterzukämpfen, weil die muss jeden Tag kämpfen.
Das. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit, das Narrativ zu kontrollieren. Ne? Also bevor die Presse irgendwie wild spekuliert und Scheiße schreibt und Schlimmeres schreibt als das, was es tatsächlich ist, hat sie wieder das Ruder ein bisschen in der Hand und kann sagen, nee, aber so ist es tatsächlich.
Das verstehe ich alles. Ich bin einfach anders gestrickt.
Well, ich schenke dir nochmal ein Glas ein.
Ja. Mach das. Damit kommen wir zum mörderischen, aber sehr schönen Abschluss dieser Folge. Wenn wir gerade über Puppen gesprochen haben, wir reden jetzt über eine weitere. Und diese Puppe ist die vielleicht berühmteste Puppe der amerikanischen Entertainment-Geschichte.
Barbie.
Nicht Barbie, sondern die Puppe, die queere Menschen, die an Mord interessiert sind, gerne haben, nämlich Chucky.
Was ist denn an der queer?
Das werde ich, dazu werde ich gleich kommen. Erstmal, also um die Frage, vielleicht beantworten wir die Frage gleich, weil dann klärt sich das von selbst. Der Mann hinter Chucky ist Don Mancini, und Don Mancini ist schon ein seit 30 Jahren, 40 Jahren offen schwuler Mann, der Anfang der 80er mal Chucky erfunden hat. Chucky ist eine mörderische Puppe, also der Film hieß auf Amerikanisch, der erste hieß Child's Play, auf Deutsch hieß es dann gleich und sehr viel richtiger Chucky, die Mörderpuppe. Chucky ist eine rothaarige kleine Jungspuppe, die das erfahren wir im, ich glaube, zweiten Teil von Chucky, inzwischen gibt es 7 Filme, von einem Serienmörder besessen ist, der, als er in einem Spielzeugladen von der Polizei erschossen worden ist, dafür gesorgt hat, dass diese Puppe von seinem Geist besessen ist, und seitdem mordet sich diese Puppe in vielen wunderbaren Filmen, wie gesagt 7, von Chucky die Mörderpuppe bis zum letzten, The Cult of Chucky, durch die Gegend, und ist dabei gleichzeitig unglaublich unterhaltsam, unglaublich grotesk und unglaublich komisch. Queer ist an dieser Serie, dass schon in den ersten Filmen sehr viele queere Figuren aufgetaucht sind. Okay. In den letzten Filmen wurde das dann alles sehr viel deutlicher. Wir hatten zum Beispiel in The Bride of Chucky hatten wir auch die Kinder von Chucky, nämlich Glenn und Glenda.
Du bist also voll drin im Chucky-Universum.
Ja, ich bin voll drin im Chucky-Universum. Also wer Glenn und Glenda ist, Glenn und Glenda ist ein Film, ein wahnsinnig schlechter Film, aber einer der ersten Filme, der Transsexualität im amerikanischen Kino thematisiert hat. Und diese Kinder tauchen in der neuesten Chucky-Produktion auch wieder auf, allerdings erst in Staffel 2, wie man daran schon erkennt. Es ist eine Serie, über die ich gerade rede. Diese Serie heißt einfach Chucky, läuft in Deutschland auf RTL Plus. Und ich rede über diese Serie, weil ich mich, als ich klein war, also so mit 12, 13, 14, immer danach gesehnt habe, mal eine Serie mit einer schwulen Hauptfigur in meinem Alter zu sehen. Diese Serie mit einer offen schwulen Hauptfigur ist Chucky, und nicht Chucky ist offen schwul, sondern die Hauptfigur der Serie, der heißt Jack Wheeler, und Jack Wheeler ist ein 14-jähriger, zu dem Zeitpunkt auch sich selber noch nicht so ganz sicher seiner, schwuler junger Mann, der ein Hobby hat, nämlich er bastelt aus alten Puppen eine riesige Skulptur, hauptsächlich aus ihren Köpfen, und findet bei einem Garage Sale, also bei einem Flohmarkt, Chucky und will eigentlich nur Chuckys Kopf, kauft aber die ganze Puppe für wenige Dollar, ohne zu wissen, dass Chucky von diesem Serienmörder besessen ist. Schon in der ersten Nacht wird sichtbar, dass Chucky am Leben ist und sich auch bewegt. Und Chucky ermordet dann zum großen Freude des Publikums seinen homophoben Vater mit einem Elektroschock.
Das hört sich so dämlich an, dass ich es auch gucken werde.
Was dazu führt, dass Jake zu seinem Onkel ziehen muss, also dem Bruder seines Vaters, weil seine Mutter ist schon sehr viel früher gestorben. Und Chucky kommt natürlich mit. Ohne die Serie jetzt en Detail zu erzählen. Es gibt inzwischen 3 Staffeln. Ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass darüber nicht mehr geschrieben wird, weil es ist wunderbar gespielt, wunderbar geschrieben. Jake wird von Zachary Arthur gespielt, den viele vielleicht als das Kind aus Transparent kennen. Also der junge Mann ist zwar erst 17, hat aber schon eine ausführliche queere Filmografie hinter sich. Hat in der Serie auch einen Freund, den wunderbaren Devin, der ein POC-Darsteller ist, der den wahnsinnig, ich brauchte eine Weile, bis ich das zusammengepuzzelt habe, der den wahnsinnig un-POC-Namen Björkvin Andersen hat. Also ich brauchte eine Weile, bis ich diesen Namen und diesen Darsteller übereinander gekriegt habe. Die gesamte Serie beschäftigt sich damit, dass Chucky Jake im Prinzip die ganze Zeit dabei unterstützt, dem Bullying, dem er auf der Schule ausgesetzt ist und dem bestimmt,
Chucky ist eine von uns.
Und dem bestimmte Leute aufgesetzt. Also du denkst die ganze Zeit, Chucky ist böse. Sondern in der Serie ist Chucky eigentlich dazu da, jedes Mal, wenn Jake irgendwelche Ungerechtigkeiten erfährt, wird derjenige, der das getan hat, einfach komplett abgemeuchelt von dieser Puppe.
Oh, das wünsche ich mir so sehr, dass mir das auch passiert wäre damals.
Und das ist eine große Freude. Nebenbei tauchen alle, die im Chucky-Universum irgendwann mal irgendwas zu tun gehabt haben, von Jennifer Tilly über John Waters in dieser Serie auf und spielen mit großer Freude und kompletter Absurdität alle an die Wand. Die Serie hat einen Mörder-Soundtrack und wer einen Teenager, der queer ist, wirklich glücklich machen will, sagt ihm bitte, wo er diese Serie gucken kann. Ich bin jetzt über 50 und auch mein innerer Teenager hat 3 Staffeln lang vor dem Fernseher gesessen. Die 2. Staffel spielt in einem katholischen Jungeninternat, auf das dieses Liebespaar verbannt wird. Die 3. Staffel spielt im Weißen Haus. Und auch der Präsident wird gemeuchelt. Also auch wer Trump-Mordfantasien hat, wird hier gut abgeholt. Ich kann das, wer sich den Sommer über wirklich vergnügt mit Mord und Totschlag beschäftigen will und zwischendurch ab und zu mal so richtig ablachen will. Das ist jetzt die 3. Komödie, über die ich in dieser Folge rede. Und die 3. Komödie, die absurde und teilweise mörderische Konsequenzen nach sich zieht. Also Chucky kann man wirklich gut gucken. Chucky kann man...
Muss man da vorher eine Sportzigarette weggeben?
Nein, man muss überhaupt keine Sportzigarette rauchen. Chucky ist angepankt genug und völlig absurd genug, dass man keinerlei Drogen braucht, um sich damit gut zu unterhalten.
Ach, das freut mich.
Ich kann das nur empfehlen. Das gesamte Ensemble ist großartig und den Hauptdarstellern wird auch eine große Karriere vorausgesagt. Das ist teilweise wirklich wahr. Nachdem ich das empfohlen habe, und zwar wirklich, wirklich sehr... noch eine Diskussion fürs nächste Mal. Guckt doch mal den Wicked-Trailer und sagt uns, was ihr so
denkt.
Ich habe mich inzwischen ein bisschen damit beschäftigt. Also der Trailer sieht ein bisschen so aus, als wäre das große Bullshit, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite hört man von der Produktion die ganze Zeit so Sachen wie, sie haben das so produziert, dass sie damit Oscars gewinnen. Langweilig. Das sieht man dem Trailer nicht an, um ehrlich zu sein. Aber es ist eine dieser Produktionen, die wir im Laufe des Jahres sicherlich noch besprechen werden und die wir erwarten.
Noch ganz kurz zu Chucky. Ich habe im September 35-jähriges Klassentreffen mit meiner Hassklasse von damals. Und ich bin jetzt schon nervös im Prinzip und da fehlte mir damals so eine Chucky, die hätte ich ja gerne gehabt, die mir die wegmeuchelt, dann wäre nämlich kein Klassentreffen.
Ja, natürlich ist Chucky auch deswegen Chucky, weil Chucky seit 35 Jahren von der gleichen Person, nämlich dem wunderbaren Brad Dourif, gesprochen wird und das ist in dieser Serie auch so.
Ach, dann muss ich die auf Englisch gucken, oder
wie? Nein, du musst die nicht auf Englisch gucken, aber das ist auch der gleiche Synchronsprecher, der das auf Deutsch gemacht hat. So.
Taucht Jennifer Tilly irgendwie nochmal auf?
Ja, Jennifer Tilly hat von insgesamt bisher 26 Folgen in 16 Folgen mitgespielt. Oh. Allerdings nicht als The Bride of Chucky, sondern als ein anderer Charakter.
Naja, das wäre jetzt auch.
John Waters spielt auch einen anderen Charakter, als er in Chucky 6 gespielt hat. Das kann man gut gucken, wenn man Chucky schon gesehen hat. Das ist, also gerade die Meta-Sachen werden Fans wirklich sehr freuen. Allerdings kann man die Sache auch wirklich gut gucken, wenn man überhaupt nichts über Chucky weiß.
Ich weiß gar nichts und ich gucke es jetzt.
Also du wirst viel Freude damit haben, das kann ich dir schon versprechen.
Das freut mich selbst.
So, deswegen...
Ein Satz noch, bevor wir Schluss machen. Mein zweites, was mir vorhin nicht eingefallen ist, ist Becoming Karl Lagerfeld.
Ach ja.
Ja, ein bisschen mehr, aber ein bisschen auch süß und ja.
Das kann man...
Guck mal, es gab doch 3 große Modeserien. The New Look.
The New Look habe ich gerne geguckt.
Ja, also es gab Dior, es gab Balenciaga, furchtbar. Es gab ein paar.
Genau, Balenciaga fand ich ganz gut. Und dieses hier finde ich eigentlich am besten von den dreien, aber auch nicht perfekt, sagen wir mal so. Und, toll ist der den Jacques de Bacher spielt, den Geliebten von Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld. Der Schauspieler ist einfach ein Traum, der reißt das alles raus.
Ist der schön und kann deswegen gut singen?
Oder? Diesen Schauspieler haben Tatjana und ich haben zusammen in Peter von Kant gesessen und diesen Schauspieler für uns entdeckt. In Peter von Kant hat er, glaube ich, 5 Wörter oder
nicht irgendwie mal. Sonst, die ich er glaub, sagen eine stumme Rolle. Eine stumme Rolle. Der besteht nur aus Augen und Mund und hat damit den ganzen Film gerissen. Und jetzt ist er halt der androgyne Super-Verführer und der macht die alle wuschig und spielt die gegeneinander aus. Und Daniel Brühl, sag du's. Daniel Brühl als Lagerfeld.
Also ich fand Daniel Brühl ist als Lagerfeld besetzt und hat auch der Boulevardpresse inzwischen erzählt, dass er in seinen Co-Star mehrere Monate über verknallt war. Good for him.
We get that.
Aber Herr Brühl ist so ein bisschen viel besetzt.
Ein bisschen zu hetero.
Ich weiß gar nicht, ob ein bisschen zu hetero, aber er ist halt nicht der Lagerfeld.
Der Überbiss. Aber kann man trotzdem gucken. Ja, kann man gucken. Also ich wollte sagen, kann man gucken.
Kann man gucken, The New Look kann man auch hervorragend gucken und sei es nur für Juliette Binoche als Coco Chanel. Ja, also das kann man schon gut weggucken. Zu Modefilmen noch so viel. Also The Battle of Paris in der Live-Fassung ist jetzt seit 5 Jahren angekündigt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt.
Battle of Versailles meinst
du? Battle of Versailles, ja. Weil das ist auch eine...
Das sollte bei der Doku bleiben. Die Doku ist Weltklasse und besser wird's nicht.
Das stimmt.
So, weil wir gerade bei besser wird's nicht sind, auf Wiedergehört.
Tschüss. Oder Barbie, gibt's noch was?
Wir lassen das, ihr wisst das alles.
Müssen wir noch was sagen. Auf Sommerloch. Tschüss. Ciao.